Der Goina holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer 2x20 Netto-Podcast mit mir, eurem Futsal-Economisten. Und heute haben wir es geschafft. Wir sind zu dritt. Der erste, Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph, freut sich heute, dass er mir Redeanteile abgeben darf. Hi, Sebastian.
Daniel, hi. Ich hoffe, du freust dich auch auf Abgabe von Redeanteilen.
Ich bin Statistiker, ich muss um meine Fakten loswerden. Mehr will ich gar nicht. Und der dritte im Bunde, unser Futsal-Enthusiast, Christian der Wulf, Wölfelschneider, ist mit an Bord. Hi Christian.
Hallo in die Runde. Starke Ankündigung. Ja, ich bin froh, mal die Zeit gefunden zu haben.
Du bist auch für die Fitness Phantom. Ich glaube, die haben immer geglaubt, die gibt es gar nicht bei uns.
Nee, gibt es ja eigentlich auch nicht. Also ich weiß nicht, mit wem ihr heute hier spricht.
Er hat einfach keine Identität, so ist das eben. Er ist identitätslos. Staatenlos,
absolut.
Identitätslos.
Alles. Spielt alles keine Rolle. Nee, ich freue mich echt, dass es. Ich habe gedacht, jetzt, wo ihr die Reihe mit den Gästen einleitet in der Saisonpause, kann ich mal der erste Gast sein, der dabei ist. Und sind einige Dinge jetzt durch Bundesliga-Relegation. B-Lizenz, alles abgegeben, was wir einreichen müssen für die Prüfung. Also alles, was man so neben dem Job, Familie noch so hat. Und da habe ich gedacht, komm, morgen ist Feiertag, Sonntagabend, schaue ich doch mal bei euch vorbei wieder.
So ist, finde ich, fresh.
Jawohl, das ist doch gut. Ey, okay, eine Stunde ist wieder mal natürlich der Taktgeber. Jetzt wird das nicht mit drei Leuten kritisch, aber die Liste ist lang, obwohl wir irgendwie nichts wirklich hatten. Aber ich habe irgendwie doch ein paar Themen aufgeschrieben. Sollen wir einfach klassisch durchgehen, nur einfach Christian ist mit dabei, oder?
Ja, sehr gerne.
Okay, so, erste Sache. Unser Mr. Futsal betreffend. Leider wird es doch nichts mit dem Coupe de Rue in Hamburg. Wir hatten ja die Anfrage, dort den Livestream zu machen, in dem Kleinfeld-Fußballturnier für 14- bis 18-jährige Straßenfußballer im Stadion mit 1500 Zuschauern, aber dort ist kein WLAN vorhanden und nach meiner Erfahrung in Schwerte habe ich gesagt, nee, das ist mir zu heikel. Und für euch wäre es ja auch zu weit. Also leider nicht. Aber Grüße gehen raus an das Street Soccer Hamburg. Ich hätte mich sehr gefreut. Vielleicht klappt das ja mit uns drei nochmal in Hamburg.
Christian, möchtest du diesmal? Du darfst.
Genau, wer antwortet immer
jetzt? Ich lasse dir jetzt gerne den Vorteil
die drei Runde ein
Thema, weil es mich gar nicht interessiert.
Aber klingt nur wie der Anfang von der schönen Geschichte. Wir drei in Hamburg. An einem Abend an der Coupe de Rue.
Coupe de Rue. Ja, okay.
Coupe de Rue.
Ja, aber ist doch gut. Sehen wir dann vielleicht nochmal. Ja, okay. Dann zweite News, oder was uns betrifft. Nächste Woche Gäste-Podcast. Christian, du hast angeteasert. Wir fragen rum, wen wir hier mit reinholen. Das kommt ab nächste Woche los. Dann können wir vorteasern. 5000 Instagram-Follower, wahrscheinlich jetzt Montag, wenn ihr es alle hört, haben wir das hoffentlich. Und ich habe auch rausgefunden, dass wir einen geilen Follower wie irgendwie unter allen haben, nämlich Luan Muller. Wer ihn jetzt kennt, beim Finale der Futsal Champions League mit Palma, super Typ, selbst auch hier zweimal Futsal-Welttorhüter, folgt uns. Christian, da du als Torhüter, da geht doch was auch bei Luan Müller, oder?
Ja, vor allem liegt seine Hose von der Studenten-WM 2016 bei mir im Schrank.
Die hat er an,
gerade. Gerade angezogen. Man sieht's leider nicht. Nee, aber ist schon witzig, weil 2016 bei der Studenten-WM in Brasilien war der zweite Keeper bei Brasilien hinter Careca. Den kennt man auch, der macht ja auch relativ viel über Insta und genau, hat entsprechend seines Namen. Habe ich aber auch vor kurzem erst von unseren Brasilianern gelernt, dass Careca ja Klatze einfach heißt. Bin ich richtig, Daniel? Ja. Du kannst Portugiesisch?
Richtig, ja.
Und dann musste ich mal herzlich lachen, weil ich das vorher nie wusste. Und genau, und die Brasilianer in der Tat, wir waren damals mit Adidas ausgestattet und hatten so ganz, ich fand sie grässlich, so Dreiviertelhosen. Und eigentlich niemand von uns aus dem Team wollte die groß anziehen. Und die Brasilianer wollten aber Adidas super. Und ja, Luan Müller hat sich dann ergeben. Der war damals aber natürlich noch nicht bekannt in der Form. Dann mit ihm getauscht und Jahre später sehe ich den so, denk so, bei Armenien, den hast du doch schon mal, also dann für Armenien ja gespielt, A-Nationalmannschaft, den hast du doch schon mal irgendwo gesehen. Und ja, so ist es manchmal in der Futsalwelt. Also selbst der kleine Christian aus Mainz hat eine Hose von einem, finde ich, der besten Torspieler, die es auf dieser Welt gibt.
Ja, okay. Mir gefällt er nicht so gut.
Mit ihm wären sie wahrscheinlich Champions-League-Sieger geworden, aber okay.
Anderes ja, Thema. Aber Luan Müller, ja doch, sicherlich einer der besten Torhüter der Welt. Da möchte ich gerne beisteuern. Aber ich habe mir jetzt so ein paar Spiele angeschaut und jetzt auch die Champions League, vor allem Halbfinalpartie gegen die Franzosen, die sie gespielt haben. Da hat er hier und da Dinge gemacht, die ich nicht als besonders als Sportsmann habe ich ihn nicht wahrgenommen. So, in der Hinsicht. Aber egal. Mach du mal weiter, Daniel. Ich muss den Kommentar ablassen, weil ich habe eine andere Meinung.
Ja, das weißt du, was Luan Müller wahrscheinlich sagen wird? Das hier.
Ja, das ist ausbaufähig, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Aber ich finde es cool, dass Christian eine Hose von ihm hat.
Ja, auf jeden Fall. Die wollen wir auch mal irgendwann alle sehen. So. Dann, wir hatten einen Aufruf gemacht über Instagram. Wir brauchen hier mehr Memes. Deutsche Futsal-Memes am besten. Fußball geht natürlich auch.
Brauchen
haben sich ein paar gemeldet? Wer braucht noch ein paar mehr? Eins hier, Clemens hat gemeldet. Der war nicht schlecht hier.
Nein, es ist nicht alles okay. Ich bin raus, ich zeig Fußball.
Das passt natürlich auch. Zu Futsal war so ein KI-Video auf jeden Fall. Aber schickt uns gerne eure Vorschläge. Ein paar waren dabei. Also wir brauchen schon welche, wo es reale Audios dazu gibt und die auch irgendwie passen zu einem Podcast. Also wenn einer schießt neben das Tor, dann können wir das hier irgendwie schwer verarbeiten. Aber hey, meldet uns gerne so schöne Fußball-Futsal-Memes, die ihr so kennt. Der Klassiker ist natürlich hier.
Football Salsa, kurz Futsal.
Wir hatten ja so vom WDR, vom MDR war doch auch so ein Beitrag die Tage über Blumenstadt. Und da hatten die doch auch einen Versprecher drin. Jetzt habe ich das ja auch notiert.
Mist, du hast irgendwo den nicht dabei.
Nee.
Da war auch, ich glaube, neun. Aber das war nicht 9 Meter oder 7 Meter?
Ja. Nee, der schwere Ball, das war's. Das war der schwere Ball.
Ja, aber Daniel, eine Frage. Also du als Ökonom, sicherlich mehr ist mehr, ne? Ich finde ja weniger ist mehr, was es angeht. Ich würde jetzt gerne mal Christian fragen, wie, er ist ja auch Hörer von uns, wie er das mit den ganzen Einspielern findet. Und wenn es mehr wird, wie fände er das hier als unsere heutige Stimme der Vernunft?
Oh, wie habt ihr gesagt, der Kreis, also schließ mal den Kreis mit Yin und Yang. Also grundsätzlich, ich finde das Nippleboard, vielleicht auch, weil es nostalgische Erinnerungen an TV Total weckt, überragend. Dass Daniel das jetzt erweitert, wenn man am Ende, sage ich mal, gut, Sebastian wird man nicht übertrumpfen können von der Redezeit, aber wenn am Ende mehr Nippleboard als Mr. Futsal Diskussion ist, dann hat es, glaube ich, eine Grenze erreicht, die kritisch wird. Aber sobald Daniel sich da in seiner spielerischen Art auf eine gesunde Art und Weise begrenzen kann, ist es eine Bereicherung für die Hörerinnen und Hörerschaft.
Vielleicht schafft es Daniel ja dann auf meine Monologe immer nur mit Nippleboard zu antworten.
Ja. Unterbrechung, ich habe doch jetzt den hier. Nee, mal gucken. Naja, gut, okay, danke Christian. So, nächstes Thema, lass mich jetzt einfach im Raum stehen. Denn damit kommen wir hier zum Feedback aus der Community, was uns gemeldet wurde und da auch ein großes Feedback nochmal der Hinweis aus Walimdorf. Es ging ja um die Legionäre, wir haben das ein bisschen auch thematisiert, den TSV Walimdorf und die Entwicklung und Jugendspieler mit Spielern, die jetzt, sagen wir, keinen deutschen Pass haben. Und hier kann man nochmal das Feedback, dass auch Walimdorf mal gern darauf hinweist, dass auf jeden Fall Spieler wie Davichai, Djindic, alle berufsmäßig erstmal in die Region gezogen sind und dann dort Futsal gespielt haben und finde ich erstmal wichtig, dass man das mal das nachschiebt, finde ich absolut korrekt. Jetzt ist die Frage an euch natürlich, wie hilft das bei dem Problem, dass wir, es gibt dort junge Spieler, TSV Walmdorf, die sich als größtes Problem herausstellen, was Jugendnachwuchsarbeit betrifft, aber generell eben Spieler vorwiegend, die keinen deutschen Pass haben in der Futsal-Bundesliga und aus meiner Sicht wird jetzt sehr mehr als weniger.
Ich habe mich so häufig dazu geäußert, Daniel. Ich glaube, da kann ich den Ball direkt an Christian weitergeben.
Ei. Genau, was ist halt immer schwierig, weil du in dem Sinne ja wenig festschreiben kannst. Ne? Also was so Einsatz, vor allem wenn du im europäischen, also Bereich bist, ist halt schwierig, Grenzen irgendwie zu setzen, wie es das früher im Fußball gab, im Hinblick auf nur so und so viel Nicht-EU-Ausländer und so weiter. Das zum einen so für die, die da immer diskutieren. Auf der anderen Seite natürlich finde ich, wenn man eine U19 entsprechend hat und die auch entsprechend fördern möchte, ja, da, ich sag mal, auch nicht nur, und das ist ja nochmal die spannendere Komponente, nicht nur zu schauen, wer ist im Kader, sondern wer hat auch Spielanteile. Weil natürlich ist es schön, wenn, sag ich mal, 9 von 16 im Kader junge deutsche Spieler sind, die aber dann am Ende, wenn es drauf ankommt, doch die gleichen 6, 7 nur rotieren. Ja, also, ja, vielfältiges Thema. Sebastian hat ja schon viel dazu gesagt. Ich bin aber insgesamt, wie gesagt, der Meinung, dass es halt schwierig ist, da eine Vorgabe in dem Sinne, jetzt sage ich mal, in zum Beispiel die Futsalordnung zu schreiben oder zu setzen, aber dass es auch im Hinblick eben auf U19 und A-Nationalmannschaft natürlich ein Interesse sein muss, dass mehr Spielerinnen und also Spieler dann entsprechend Einsatzzeiten bekommen. Und ich frage mich halt auch oft, was für, vor allem in dem Modus in der Bundesliga, ich meine, du kommst als Achter in die Playoffs. Also du kannst ja eigentlich die ganze Saison nichts verlieren. Ja, also nicht groß. Und bei manchen Teams, wo vor allem auch im Umfeld, da sind U19-Stützpunkte, ich meine, Liria hat es ja vorgemacht, ja, dann greif doch auf die Spieler zurück. Also und versuch die doch auch wirklich aktiv und nicht nur so als, ich sag mal, Showcase reinzuholen, weiterzuentwickeln. Und ja, was hast du zu verlieren? Ja, aber ich denke mal, das Spannende ist ja, dass manche Jugend oder Jünger, ich beziehe mich jetzt mal nur, du hast jetzt zwar deutscher Pass allgemein gesagt, ich beziehe mich immer eher auf jüngere Spieler jetzt, weil wir auch in Mainz einen U19-Stützpunkt haben. Aber was für Rahmenbedingungen, also teilweise auch in der Bundesliga, kannst du denen dann auch entsprechend bieten? Ja, wenn, ich sag mal, du am Ende verlangst du ja schon, okay, du hast 9 Auswärtsspiele, wovon 8 oder 7 vielleicht quer durch die Republik sind. Ne, du willst im Optimalfall, ja, jetzt wissen wir alle, ne, willst du mindestens 3-mal die Woche eigentlich trainieren? Ja, dann musst du sie ja in der Regel in Deutschland aus dem Fußball holen. Und da muss man auch sagen, müssen halt manche Futsal-Teams auch strukturell besser werden, um entsprechende Rahmenbedingungen auch den jungen Spielern bieten zu können mit einem entsprechenden Training, mit einer entsprechenden Quantität und dann vielleicht auch, und es muss ja gar nicht viel sein, aber mit einer kleinen Vergütung oder Aufwandsentschädigung, weil Thema Bundesliga ist dann ja auch mit vielem verbunden, wenn man es richtig in meinen Augen angehen will. Ja, und die aktuell in meinen Augen im deutschen Futsal, die eben diese Ressourcen haben, das den jungen Spielern zu bieten. Natürlich nicht alle, aber einige davon entscheiden sich dann halt lieber dafür, Spieler mit Auslandserfahrung, die natürlich jetzt rein auf Papier mehr Futsaljahre auf dem Buckel haben, zu holen. Anstatt eben zu sagen, ich will Spieler, und dann brauchst du aber auch wieder einen Trainer, der Spieler ausbilden kann, weiterentwickeln kann. Du brauchst eine Vereinsphilosophie, die dahinter steht. Du musst dir, am Ende gibt's ein, ich habe mal ein schönes Zitat, ich meine, es gibt, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen länger gerade bin.
Ein Monolog. Das macht das immer Sebastian.
Ja, ja. du hast ja mal so eine KI-Zusammenfassung, Daniel, da stand ja auch, ich brauche auch manchmal länger, aber ich weiß, wann es gut ist, so ungefähr. Ich tue zumindest so. Ja, aber am Ende gibt's ja nur ein Team in dem Sinne, was gewinnt, wenn man es jetzt ganz ergebnistechnisch betrachtet. Ja, und alle anderen haben ja eigentlich die Chance zu entwickeln und auch mittelfristig, nicht nur in einer Saison, sondern vielleicht mal in 3, 4, 5 Saisons zu denken, Aber ich glaube, davon gibt es in ganz Futsal Deutschland, und da gehe ich mal aus der Bundesliga raus, wenig Teams, die wirklich einen Dreijahresplan haben, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, eigentlich wird von, sieht man jetzt sogar ja, ich meine, Mülheim wirst du auch noch drauf kommen auf die Artikel, ja, der eine Woche vor Start ist da nicht klar, ob die die Herausforderung Bundesliga dann auch annehmen können. Und dann willst du drüber reden, hey, überlegt euch, wie bindet ihr Spieler ein, junge deutsche Spieler ein? Weil am Ende, das möchte ich auch betonen, ist mir egal, ne, welchen Pass irgendein Spieler hat. Also das habt ihr auch schon oft genug gesagt, aber das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen. Aber am Ende will man ja auch die A- oder U19-Nationalmannschaft und vor allem junge Spieler in Deutschland, wo es eben noch keine Futsalkultur von klein auf gibt, halt auch mehr an den Sport binden. Und wenn ich dann halt 5-mal hintereinander oder 4-mal jetzt Zweiter geworden bin mit Spielern, die hauptsächlich aus dem Ausland sind, dann ist ja schon die Frage, ob ich vielleicht viel schlechter wäre, wenn ich doch 2-3 junge deutsche Spieler wirklich Woche für Woche mit einbinde.
Plus vielleicht, man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich lokale Spieler nehme, dann sind die in 2-3 Jahren, wenn sie auf dem ähnlichen Level sind, ja auch viel billiger. Weil die wohnen dann ja in der Stadt, ich muss denen ja keine Lebenshaltungskosten zahlen und keine Wohnung und keinen Transfer, sondern dann kann ich, sag mal, das alles sogar in die Prämie stecken und kann den dann im Futsal halten. Ich muss halt diese Durchstrecke, wie hast du gesagt, Sebastian, durch den Schmerz gehen. Ich muss halt diese 2-3 Jahre durch den Schmerz gehen, die Meisterschaft abhaken und den langfristigen Plan haben. Aber das findet mir echt bei keinem so richtig statt.
Und das war gerade von Christian übrigens wahrscheinlich der längste Podcast-Monolog, den wir jemals hatten. Und er war schön. Kann ich nur unterstützen. Ich finde, er spricht so ein bisschen auch aus Standortperspektive, die davon Bedeutung ist, spricht aber auch eben Teams an, die eigentlich alle Ressourcen dafür hätten, sei es ökonomisch, wie auch eben von den, ich möchte einen Zusatz noch hinzufügen, von den hoch intrinsisch motivierten U19-Spielern teilweise, die wir haben in Nähe von Bundesligisten. Ja, zumindest die, die ich jetzt damit auch immer wieder in Verbindung setze, sei es in Weidendorf, ja, zum Beispiel. Ne? Und damit verbunden eben auch, ne, von der Qualität ganz spannende Spieler, denn ich gehe davon aus, oder durchaus auch durch Gespräche mit dem U19-Nationaltrainer Dani Gerlach, dass die besten U19-Spieler in Deutschland auf jeden Fall Bundesliga-tauglich sind. Also die U19-Nationalmannschaft wäre kein Fallobst in der Bundesliga, die würde sicherlich in der oberen Tabellenhälfte mitmischen. Ich denke, Christian kann das auch bestätigen soweit, denn er ist da ja auch eng verbunden als Stützpunktkoordinator in Mainz. Genau. Und die Qualität ist einfach da. Und wenn wir das weiter fördern, dann würde es sich lohnen. Und deswegen einer kann gewinnen am Ende und irgendwie können alle gewinnen. Also in einer anderen Art und Weise, wenn sie es denn machen würden. Naja, aber ich habe ewig schon auch dazu ausgeufert und ausgeholt. Ich kann das nur fördern, was Christian gerade sagte. Und schön, dass es jetzt demnächst dann auch ein schönes Turnier gibt im Porridge, ne? Willst du da gleich auch drauf kommen, Daniel, wahrscheinlich?
Ja, das steht hier alles, natürlich. Da musst du erst mal hin.
Porridge oder Porridge?
Porridge in England. Ja,
okay. Ist das vielleicht noch ein letzter Satz oder letzten Sätze zu der Thematik. Ich finde, man muss halt auch ehrlich sein, es kommt immer natürlich auf die Perspektive an. Gucke ich da als Nationaltrainer drauf, gucke ich da als Stützpunktkoordinator drauf, gucke ich da als Vereinstrainer drauf. Und klar, auch irgendwo letzten Endes muss man auch ehrlich sein, welche finanziellen Ressourcen habe ich natürlich auch im Verein, weil im Endeffekt auch in jungen Spieler aus der Region oder auch in einen guten, sehr guten Fußballer aus der Region muss ich investieren, ja, wenn ich den wirklich nachhaltig im Team behalten will. Und dann ist natürlich die Attraktivität, kann ich auch irgendwo verstehen, für manche, ohne dass ich das jetzt teile, aber höher dann Spieler aus dem Ausland, der halt viel mehr Erfahrung hat, der erstmal einen höheren Ist-Zustand hat, da auch im Team einzubauen. Und dann auch natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe gewisse Saisonziele, ich will Meister werden, dann auch in gewissen Spielen, natürlich ist dieser Vorsprung einfach da. Aber realistischerweise sind es ja immer nur 2 bis 3 Teams, die diesen Anspruch Meister ja wirklich haben oder realistisch haben können. Und am Ende muss man auch sagen, ist gerade Weilendorf einfach allen einen Schritt voraus. Das heißt, um auf Weilendorf aufzuschließen, müssen schon ein paar Schritte begangen werden. Und dann ist halt, finde ich, immer die Frage, will ich das, also egal ob taktisch, organisatorisch, ist für mich immer die Frage, und wir müssen uns ja permanent stellen, wenn ich nicht der Beste bin, will ich 1:1 wie der Beste sein und den gleichen Weg gehen, oder will ich mir vielleicht einen eigenen Weg anbahnen und bauen und basteln und überlegen, was sind, Sebastian, du hast gerade gesagt, mit meinen Standortbedingungen die besten Möglichkeiten. Und ich bin jetzt auch bei uns total froh, dass jetzt zum Beispiel ein Großteil des Teams am Ball bleibt, dass ich wirklich keinen Umbruch habe diese Saison, sondern weiter mit, ne, Thema Spielphilosophie auch auf ein gewisses Gerüst aufbauen kann. Und dass wir vor allem 8 U21-Spieler dabei haben. Und weil das macht, ist ja auch der Sinn für mich schon immer, das Verständnis auch, warum man Sport irgendwie macht und betreibt, weil man vor allem wir in unsere Sportart junge Menschen heranführen, einbinden wollen und ja auch nachhaltig weiterbringen, nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch am Ende des Tages. Und ja, aber am Ende, klar, kann man anderen Vereinen nicht reinreden, aber man kann seine Meinung, was man davon hält, glaube ich, äußern.
Daniel, ich.
Überragend. Zum Genießen für alle.
Daniel. Das war der Abschluss, den wir brauchten, oder?
Ja, genau. Ich kann dich gerade mega nachempfinden, denn ich habe so 2-3 Gedanken gehabt. Ich wollte gerade irgendwie so eine Paradoxie aufzeigen, doch ich hab den Gedanken wieder verloren, weil ich Christian dann weiter gefolgt bin. Und ich glaube, das ist bei dir bestimmt ähnlich, wenn ich aushole. Und da kann man einfach nur reagieren mit überragend.
War gut. So, ich würde auch stehen lassen.
Alles sollte es mir wieder einfallen, Christian, ich komme gleich nochmal drauf, denn ich habe da so eine Paradoxie gerade erkannt. Nicht in den Aussagen von dir, sondern aufbauend auf den Aussagen hinsichtlich der Clubs, die es nicht machen mit den ganzen Geschichten.
Ja. Oh, gut, so, Vorwärtsmänner, 20 Minuten sind schon rum, wir haben noch nicht mal über die Hälfte. So, was haben wir noch gehabt? Ach ja, Ricky hat sich gemeldet mit dem MDR, hier steht es auch, schwerer Ball. Habe ich erwähnt. Und anonym kam die Anfrage, wo war eigentlich unser neuen Nationalspieler Ermin Kojic beim Finale bei Immendorf gegen Hohenstein Ernsthal, Spieler eben von Hohenstein Ernsthal und eigentlich auch Stammspieler. Und ja, er war auf der Tribüne und ja, soweit eine Vereinsentscheidung, dass er nicht spielt. Ich meine, gibt Gerüchte, aber ich glaube, das ist alles noch nicht spruchreif, oder? Da hat es niemand eine Quelle oder so.
Ich finde es ein tolles Gerücht. Okay. Es würde mich nicht überraschen, wenn es dann so käme.
Ja, okay.
Christian, würde es dich überraschen?
Keine Ahnung, ehrlicherweise, was im Gange ist. Ich habe mich auch gewundert, dass er nicht gespielt hat. Das ist halt leider auch so das Ding. Ihr sagt es ja auch oft genug, so allein mal Kader fürs Finale, ist ein Spieler verletzt, ist er gesperrt, ist er krank? Ich meine, jetzt von außen betrachtet, kann ja alles sein. Gibt es private, persönliche Gründe? Am Ende können wir von außen nur spekulieren. Jetzt, aber das wäre halt auch, ne, so Thema, ihr habt es auch schon gesagt, mal so eine Berichterstattung wirklich, wäre halt in dem Fall mega gut und wichtig, ne? Weil man dann auch sieht, hey, ist ja ganz gang und gäbe, ne, im Fußball. Kaderentscheidung, warum beginnen die? Das ist jetzt im Futsal nicht so relevant, aber einfach auch in dem Fall, keine Ahnung, hat da irgendeine Presse vor Ort auch nachgefragt, warum der nicht dabei war. Wäre ja auch einfach also, mal spannend.
Wenn der Nationalspieler nicht da ist im Fußball, das ist ja die erste Frage, die überall kommt, in jedem Interview.
Ja.
Du dann noch also, verlierst.
Ich meine, selbst wenn du Bezirks-Landesliga-Fußball, ja, wenn da ein zentraler Spieler fehlt, oder wie du sagst, ne, der ist deutsche Spieler mit den meisten Spielanteilen in Hohenstein und der ist plötzlich nicht dabei, ist ja schon spannend. Warum? Also die Frage stellt sich ja eigentlich direkt.
Also Punkt, er wechselt nach Weilimdorf. Fertig. So, das Gerücht steht im Raum.
Ja, das würde dann als Konkurrentenklage. Nee, aber ich habe auch mal ein Papier gemacht dazu, was das bisschen unterfüttert, dass wenn man schon wechselt und quasi was festgemacht hat, dann, dass man tatsächlich so ein bisschen den Einsatz zurückzieht. Wir hatten das ja mit Laufwegen im Fußball gemacht. Also rein wissenschaftlich ist das unterfüttert, aber ich glaube, er wäre wichtiger gewesen im Spiel, um einfach die Meisterschaft zu holen. Aber gut. Ich bin jetzt heute der das Thema vorantreibt, Männer, ja?
Bitte.
Ja, so gut. Dann kommen wir nämlich zu News international. Und da ist gerade richtig was los. Einmal fand ich unfassbar, ihr erinnert euch ja noch an das Spiel Pfarrkirchen gegen Preußen Münster. Entscheidung zum 3:3, damals eben der Abstieg für Pfarrkirchen, die Klassenrettung für Preußen Münster. 2 Sekunden vor Ende des Spiels. Und man denkt, ja, das ist ein richtig einmaliges Ding. Und was passiert? In Brasilien, Magnus Futsal gegen Carlos Barbosa. 2 Sekunden vor Ende, genau dasselbe. Rodrigo Capita, ja, El Torpedo Humano, haut den einfach genau ähnlich auf den zweiten, aber ein bisschen länger. Zweiten Pfosten von rechts nach links und dann tatsächlich auch 2 Sekunden vor Ende, 3:3 Ende. Sensationell.
Haben wir gesehen, sensationell. Tatsächlich.
Ja, also, könnt ihr euch alle zu Hause angucken.
Und fast, geil. Fast genauso schlecht verteidigt wie Pfarrkirchen.
Genau, also das war, bin ich auch dabei, ja, richtig. Gerade wenn du weißt, was will er denn machen? Das ist dieselbe Logik. Okay, du hast 2 Sekunden Zeit. Was kann der, also wie kommt der Ball irgendwo hin? So, also du musst doch nur dafür sorgen, dass er eben in jedem Spieler ein Kleben haben. Da, genau. An dem klebte keiner.
Du hast auf dem Platz in dem Moment ja sogar ein Feldspieler mehr auf dem Platz, ne? Also, weil da ja nur 3 übrig sind. Und die Passlinie wurde nicht geschlossen. Also, und direkt ins Tor darf er auch nicht. Also, naja. Schöne Parallele zu Pfarrkirchen gegen Münster.
Auf jeden Fall. Dann haben wir den FC Differdange, ist Luxemburg-Meister. Sehen wir dann auch wieder vielleicht in der UEFA Champions League. Dann habe ich noch aufgeschrieben, es gibt ein Rekordergebnis in Brasilien. Und dort feiert man, oder sagt man, oh, das ist ein historisches Ergebnis. 41:0 gab es ein Spiel in Brasilien. Guriot gegen Amigos do M. Keine Ahnung, das habe ich nur gesehen. Und okay, dachte mir, bei 41:0, Leute, wir hatten 101:1. Habe ich direkt drunter kommentiert. Bis jetzt ist, glaube ich, keiner gemeldet.
Kinn im Halle. Ja.
Ewig. Also gibt es ein, da draußen, Frage, gibt es ein Futsalergebnis, was höher ist als dieses Kinder im Halle-Spiel gegen CFC Hertha? Gibt es das? Würde mich total interessieren. Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, wir hätten endlich eine richtige Vermarktung in Deutschland. Wir haben das historischste Ergebnis. Wäre doch mal was.
Das höchste. So ist, wenn ich fresh.
Ja, okay. Ihr wisst auch nichts weiter, ne?
Nein, ich habe noch nicht so was Hohes erlebt, jeweils außer Kinemhalle. Christian, vielleicht du?
Nee, ganz ehrlich, nee.
Genau, ich jetzt nicht mehr kommentieren.
So, okay. Dann fand ich auch spannend, auch in Indonesien, ich blicke ja immer jetzt gerne auf Indonesien, weil dieser Markt so riesig ist, was ich feststelle, was mir erst durch die letzte Asienmeisterschaft so klar geworden ist. Und da gibt es auch ein Final vor, also die Top-Teams. Und ich finde auch diese Namen in anderen Ländern geil. Weil man, also wirklich, man macht das, also man hat da ein ganz anderes Gefühl, auch bei der Südamerika-Meisterschaft zu Namen. Wir sind ja sehr tierspezifisch. Die starke Tier, Lions, Hunters und sowas kommt ja bei uns. Adler hatten wir dabei. Und andere machen dann ganz andere Sachen. Hier ist dann, hier Black Steel ist da ein Team. Dann haben wir Cosmo Futsal. Okay, dann haben wir natürlich irgendwas Indonesisches, Bintang Timur. Ich weiß nicht, was Bienenpark ist. Und Pafar Banur. So. Weiß ich nicht. Also, das sind aber auch die 4 Teams, die da in Indonesien gerade sind. Und das müssten ja alles eigentlich Profiteams sein. In Indonesien.
Ich muss sagen, wann war ich in Indonesien? Jetzt auch schon wieder 6, 7 Jahre her. Aber auch da gab es schon total viel Futsal-Courts. Ne? Also, merkt man auch so ein bisschen unseren europäischen Blick natürlich, dass wir das gar nicht so auf dem Schirm haben, aber man darf ja nicht vergessen, Indonesien ist, ich glaube, das 4. bevölkerungsreichste Land der Welt, ja, also 290, ich glaube so um die 290 Millionen Einwohnerinnen, Einwohner und ist auch, ich glaube fast 5-mal so groß oder ungefähr wie Deutschland, also ganz ehrlich, das ist halt auch nochmal eine ganz, ganz andere Dimension, dann natürlich teilweise mit den Inseln und der Struktur, aber ja, also ich habe das jetzt auch nie so krass dann auf dem Schirm gehabt, aber mir war das, seitdem ich in Indonesien war, schon auch bewusst, welchen Stellenwert da Futsal hat. Und vor allem jetzt, also wirklich der Durchbruch waren ja die Asienmeisterschaften, vor allem dieser Enthusiasmus in den Hallen, wie viele Menschen sich da wirklich Futsal anschauen und da richtig, ja, Bock wirklich auch drauf haben. Das hat man hier in Europa wirklich gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, klar, strukturell und inhaltlich könnten noch ein paar Dinge, ja, besser werden, um auch, sag ich mal, international konkurrenzfähiger zu sein. Aber ich glaube, jeder von uns, der so diese, ja, so Taktik, Futsal-Taktik-Kanäle, so Futsal-Idea und wie sie alle heißen, verfolgt, also auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern, gibt es echt wirklich richtig gute Futsal-Taktik-Kanäle, die ja oft auch von Indonesierinnen oder Indonesiern dann betrieben werden. Und ich meine, mit Übersetzung, KI generiert, kann man sich ja trotzdem die Inhalte ganz einfach anzeigen lassen, in Englisch oder Deutsch. Aber da gibt es wirklich total viele, auch zum Torwart-Torspielertraining, richtig viele Kanäle. Also ist einfach, glaube ich, ein Markt, in Anführungsstrichen, den wir nicht so, um mal in Daniels Sprache zu sprechen, nicht so auf dem Schirm haben, aber der sehr, sehr groß ist. Mhm. Hat ja auch Ricardinho gezeigt. Warum geht er nach Indonesien? Und spätestens seitdem hat es da nochmal einen riesen, riesen Push gegeben. Also ich würde mal behaupten, ist jetzt vielleicht sehr zugespitzt, aber wäre Ricardinho vor 5 Jahren in die Bundesliga gegangen, ich meine, Daniel, ihr hattet ja in Düsseldorf Miguelin, eine absolute Ikone des Futsals, und du lockst da keine 50 Zuschauenden hinterm Ofen hervor, ja, und bei Ricardinho wären es vielleicht 150 gewesen, ja, und in Indonesien hast du jedes Spiel die Halle voll gehabt, ja, und die Menschen sind teilweise, keine Ahnung, haben standen neben dem Einkick direkt, ne, so ein bisschen NBA-Feeling. Also da merkt man schon, dass da eine ganz andere Kultur und auch Aufmerksamkeit da ist, die wir aber hier in Europa einfach nicht so wahrnehmen.
Ja, ich habe auf jeden Fall überlegt, schon auch noch eine KI-Übersetzung für Indonesien zu machen. Nur ich suche jemanden, der Indonesisch spricht, damit man diese KI-Leistung mal einschätzen kann. Für Persisch, Farsi, habe ich das jetzt schon gemacht. Also das können wir nächste Woche, dann hau ich mit direkt raus für die iranischen.
Du kannst mal schauen. Riesig ist. Du kannst halt mal. Sorry, Daniel. Ja. Du kannst mal schauen. Es gibt doch ganz viel. Das ist so ein. Ich spreche gerne auch mal Erfurt, also Blumstadt an. Es gibt ja so ein Parallel, praktisch so ein Parallel-Futsal-Universum auch in Deutschland mit den Indo-Leagues. Die treffen sich auch so alle 2-3 Monate. Indo-Leipzig, Indo Frankfurt, Indo, wie sie alle heißen. Und da findet sich bestimmt, ich glaube, Blumstadt hat auch jemand, der dort involviert ist. Der könnte das bestimmt mal gegenchecken. Also am besten mal Jonas, Grüße gehen raus nach Blumstadt. Ja, geiles letztes Spiel auch nochmal. Genau, sprech mal die Jungs an.
Mhm. Oder es meldet sich bitte jetzt einer. Dann habe ich keine Arbeit. Ja, okay. Aber ja, so. So viel zu dem Markt. Dann habe ich noch Nantes Métropole, ist französischer, hat den französischen Cup gewonnen. Nicht Étoile Lavalat, die ja da vorne wegrennen, auch nicht Sporting Paris. Die startet Nantes Métropole. Habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber die französische Futsal, was ja gut ist, ist da auch sehr breit aufgestellt, was die Leistung der Teams betrifft. Ja, also die haben auch einen Pokal. Und Futsal Club Riga ist, ich glaube, 10-fach oder 20-mal schon wieder Meister in Lettland. Wird dann auch, könnte ein potenzieller Gegner des TSV Weidendorf werden. So. Das noch vielleicht zu den News. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem richtig geilen Thema. Also ich gehe ja voll ab auf die Copa Libertadores. Die läuft hier gerade parallel. Centauros gegen Manta Wallon. Schaue ich hier parallel mit. Und ich bin mal total auf eure Meinung zu dem Turniermodus gespannt. Weil wir haben das ja im letzten Podcast angeteasert. Das ist nicht wie die Champions League über mehrere Monate, sondern es ist jetzt diese geballte Zeit, 24. bis 30. oder 31. Das ist ja eine Woche, alle in Carlos Barbosa, jetzt in Brasilien, das ist der Host, die machen mit und dort sind eben die 12 Teams aus den verschiedenen Ländern angereist und ich bin jetzt total begeistert heute. Alles kostenfrei bei YouTube, Top-Qualität, gut Spanisch, aber ein bisschen was versteht man schon und was man verstehen muss, auf jeden Fall. Top-Qualität, geiler Platz. Die haben ja eher in Brasilien, das ist ja eher diese klassischen Holz- oder Parkettböden beliebt. Und das sieht man jetzt hier auch. Es sieht richtig geil aus. Klar, Halle ist leer, weil alle reisen natürlich jetzt nach Carlos Barbosa. Das ist auch keine sehr große Stadt, jetzt keine Riesenmetropole. Und das wird wahrscheinlich dann anders. Aber was sagt ihr dazu? zu der Art, die so eine Kontinentalmeisterschaft auszutragen.
Ich lasse Christian das Vorwort hier, bevor ich weiter ausführe.
Mach gern Sebastian erstmal. Ich habe gerade schon genug zum Besten oder Schlechten gegeben.
Ja, ich dachte, ich kann mich heute gut zurückhalten. Ja, aber der Punkt ist einfach, was ganz offensichtlich ist, dass das einfach so direkt zugänglich ist. Ne? Dieses keine Pay-TV-Geschichten oder sonst was, sondern einfach direkt bei YouTube. Das ist enorm geil. Also so ein Wettbewerb dort direkt sehen zu können, das ist das muss man hier einfach als Highlight betonen, ne? So, sonst würdest du auch nicht so begeistert davon sprechen, glaube ich, Daniel, weil sonst würdest du es ja auch gar nicht sehen, ne? Ja. Also das zum einen, ne? Gut. Jetzt nochmal zum Modus. Wie genau läuft der Modus ab, Daniel? Das musst du mir nochmal kurz erklären.
Das sind drei Gruppen. Mhm. Vier Teams und dann, also nach den Rundenphasen klassisch K.O. meine ich.
Genau. Und in welchem Zeitrahmen spielen die? Ist das jetzt dann über eine Woche oder mehrere Wochen?
Ah, okay. Ja, genau.
Genau, das ist der Punkt. Das hatte ich nämlich gerade irgendwie akustisch nicht mitbekommen. Das finde ich schon sehr interessant, dass da wirklich dann, das ist ein Turnier wie so eine kleine Weltmeisterschaft, ne? Oder Europameisterschaft. Ja, genau. Und das ist dann natürlich sehr spannend, dass man dann gleichzeitig dann so eine Niedrigschwelligkeit hat im Zugang, ja, für die Öffentlichkeit. Das ist top. Und so eine zentrale Austragungsgeschichte, ja, wäre auf jeden Fall interessant auch für andere Wettbewerbe, auch in Europa sicherlich, beziehungsweise Deutschland oder so. Mir fällt jetzt nicht direkt was ein, aber falls ihr Ideen habt, sehr gerne. Es ist halt mehr als nur so ein Final Four, ne? Sondern wirklich ein krasses Turnier, wobei da auch geschuldet sicherlich auch auf Basis der Distanzen, dass man das dort besser an einem Ort auch machen kann. Ne? Zuletzt haben wir auch davon berichtet, dass man da auch einfach mal 3000 Kilometer fliegt und dann fällt ein Spiel aus. Kann auch passieren. Das wollen wir, ja, genau. Ja, gut, aber das ist mein Kommentar dazu. Ich finde es cool, dass es so erstmal so direkt zugänglich ist. Das ist erstmal das Wichtige.
Ich habe auch viel gepostet dafür, allen Deutschen, dass man das mal mitbekommt und sich da mal irgendwie auch einfach damit mitnimmt auf die Reise. Ich finde das echt stark. Ich kenne die ganzen Spieler nicht. Ist toll, da mal reinzuhören in diese Futsalwelt in Südamerika. Man hat auch in der Halle, habe ich gerade gesehen, da sind halt die anderen Teams sitzen dann dort auf der Tribüne. Also ich meine, wenn du richtig Futsal-Fan bist und du würdest das in Europa machen, dann sitzen all die Stars von Palma und von Cartagena und von Sporting dann vielleicht auf der Tribüne. Ja, du kannst da hingehen und dann vielleicht Autogramm holen. Das ist auch nicht schlecht.
Das hast du aber bei Europameisterschaften jetzt, also ich hatte das mal erlebt, Europameisterschaft Belgien war das, glaube ich. Ich glaube, da warst du auch damals. Da waren auch Mannschaften, die in derselben Halle am selben Tag gespielt haben, auch noch da und haben sich das angeschaut. Ne? Hm. Also von daher ist auch ein super interessantes Connecten, ne? Netzwerken. Ja, spannend.
Ja, also. Gut. Ich habe vielleicht mal, soll ich mal kurz so berichten, weil ich habe mir jetzt heute die ersten drei Spiele angeschaut, also wenn man so eine Halbzeit reingeschaut, war auch super Wetter heute. In einem Stream gleich am Anfang es war National aus Uruguay gegen Colo Colo aus, das muss ja Chile. Colo Colo ist, ja, Peru. So, und da waren 4000 auch online im Stream, die sich das auf YouTube parallel angeschaut haben. Ich hätte vielleicht sogar noch gedacht, okay, ganz Südamerika schaut das, da sind ein paar mehr, aber ich meine, das ist halt eine Hausnummer. Bei dem Dorf haben wir halt 400, das fand ich schon stark für Deutschland, dass man das halt hier so sieht. Klar, es war leere Hallen. National gegen Colo Colo, da habe ich mir fast gedacht, ich würde mal so ein Spiel bei dem Dorf Hohenstein gegen eins dieser Teams sehen. Rein von der Optik würde ich sagen, hey, das sah irgendwie ähnlich aus, das Niveau. Also die Pässe waren nicht so direkt, die Pässe waren ungenau, also auch vom Spielrhythmus her. Und der Geschwindigkeit sah das jetzt gar nicht so krass aus. Aber ich habe kein Gefühl. Man kennt halt keinen Vergleich. Das wäre mal geil, wenn ein deutsches Team mal gegen so ein Südamerika-Team antreten könnte, um das mal zu verstehen. Dann im zweiten Spiel war das dann schon deutlich schneller. Das war dann Lyon-Cali habe ich nicht aufgeschrieben. Super. Das war auf jeden Fall schneller. Da ist mir aufgefallen, dass der Torwart zum Beispiel noch Handschuhe anhat. So eine klassische Torwart-Handschuhe hatte dieser Keeper da an. Von dem Ecuador Vertreter. Da wurde es ein bisschen besser, das Spiel. Und dann natürlich Magnus Futsal gegen Divinho Ninho aus, ich hätte mal hinschreiben müssen, die Länder, ich habe extra eine Karte gemacht. Und zwar
Ecuador.
Divinho Ninho?
Ja.
Okay. Und das war natürlich Wahnsinn, der Vergleich. Magnus natürlich überragend, 4-1, oder das war 4-1 Sieg. Überlegen, überragend überlegen, gerade hier mit Capita, aber man sieht schon, der ist halt älter, hast du auch gemerkt. Aber die sind sehr bullig, die Brasilianer. Und Magnus spielt ein klassisches 3-1. Da ist nicht 4-0 und viel, das ist halt dieser Unterschied. Das ist weniger Mannschaftstaktik, viel individuell und viel Physis. Also ich glaube, die Hälfte von diesen Magnus-Spielern wäre beim DFB mal wieder nicht durch den Fit, also durch diese, keine Ahnung, nicht Fitness sind sie alle, aber das ist nicht so dieser typische Futsalspieler in Deutschland oder in Europa. Ganz andere Typen einfach. Das ist mir aufgefallen. Dann habe ich aufgeschrieben, eine sehr staubige Halle. Alle fummeln sich andauernd in den Schuhen rum. Also geile Halle, aber fummeln da rum. Und Centurium, Fun Fact, hier gucke ich gerade, ich habe gedacht, die haben ein Trikot mit einem tollen Muster. Dann geht die Kamera ran und dann haben die einfach bestimmt 40 Sponsoren. Verschiedene Sponsoren auf dem Trikot. Also das ist wirklich eins durch DFB-Vermarktungsvorgaben. Was dort passiert. ich finde es total spannend. Ich kann es jedem empfehlen, das anzuschauen. Andere Spieler, ich kenne keinen einzigen. Ich fand den Trainer von Divinho, den fand ich gut. Der sah aus wie auf Malle-Urlaub. Edgar, wie hieß der? Edgar, total irgendwie. Divinho Nino-Trainer, musst du mal anschauen. Geiler Typ. Sah aus wie auf Malle-Urlaub. Gerade beim Bierkönig Interview gegeben. Also das war meine kleine Präsentation hier. Mein Wort zum Sonntag für die Copa Libertadores.
Sehr gut. Ich habe vorhin auch kurz reingeschaut bei Magnus gegen Divino Nino, das heilige Kind, wenn ich es richtig übersetze, aus Ecuador. Du hast auch gesagt, Colo Colo ist Chile übrigens.
Okay, ja.
Genau, also auch ganz spannend, so die Zusammensetzung natürlich der Teams aus den Ländern. Ich glaube, man hat zwei brasilianische Teams dabei. Interessanterweise nur ein argentinisches. Wenn ich es richtig sehe, dafür zwei aus Uruguay.
No Boca.
Ja, was ja, wenn man jetzt Nationalmannschaften sieht, ist ja eigentlich schon Argentinien mit Brasilien die stärkste in Südamerika. Paraguay war das letzte Mal bei der WM, glaube ich, relativ weit. Aber auch muss ja auch nach irgendeinem Koeffizienten wahrscheinlich gehen. Wobei Peñarol, die ja in Gruppe A sind mit Boca, haben ja auch gegen Palma letztes Jahr, die sozusagen den Vereinsweltmeister ausgespielt, also dieses Spiel Palma gegen Peñarol, was Palma ja gewonnen hatte. Mhm. Und jetzt Magnus, also ich habe wirklich auch nur 5 Minuten vorhin reingeschaut, da stand es auch schon 4-1, Magnus hat 5-1 am Ende gewonnen. Ja, ich glaube, da hat schon der dritte Block gespielt, weil da war das Tempo schon deutlich entspannter. Wobei man ja auch sagen muss, in dem Turniermodus, wie du sagst, ne, es geht eine Woche, so, dann hast du ja wahrscheinlich jetzt 3 Gruppenspiele, 2x20 netto, dann, ich weiß nicht, ob es in Viertelfinale oder Halbfinale geht danach, gehen wir mal davon aus, geht in Halbfinale und Finale, dann spielst du 5 Spiele in 7 Tagen, vielleicht sogar 6, da musst du natürlich auch entsprechend haushalten, was Belastungssteuerung betrifft. Und auf der einen Seite finde ich so eine Form, wie Sebastian gesagt hat, so Art Europa- oder da Südamerika-Meisterschaft der Vereine, sehr cool. Klar kann für einen Spieler dann auch immer Pech sein, wenn ich verletzt bin, genau in dem Zeitraum und so weiter und so fort. Das ist natürlich anders, wenn ich so einen längeren Wettkampfzeitraum habe, jetzt wie in Europa. Aber ich finde, wenn du das in der Form machst, dann machst du noch eine Woche länger oder eine halbe Woche länger, um auch ja eine gewisse Regenerationszeit für die Spieler mit drin zu haben, um dann wirklich, sag ich mal, nicht nur das, weil Fitness, Intensität spielt dann einfach eine enorme Rolle, auch bei so einem Format am Ende des Tages, und um da wirklich auch das ja stärkste Team in Anführungsstrichen zumindest zu küren. Und weil du gerade gesagt hast zu der Fitness, ich würde dir da widersprechen. Jede wirklich auch so Futsal-Liebhaberin und Liebhaber, guckt euch von Fred Okomecho oder irgendwie Daniel, du kannst besser Portugiesisch. Mhm. Gibt's das?
Ja, genau, ja.
Kennst du, ne? Das ist eigentlich so ein, wie sagt man, Influencer, Fußball-Influencer, Futsal-Influencer, und der hat bei Magnus eine Vorbereitung mal mitgemacht und da eine Show drüber gemacht, aber man kriegt wirklich total viel Einblicke, wie dort auch die Vorbereitung abläuft, das Training, Leistungsdiagnostik. Also, nee, da bestehst du auf jeden Fall den Fitnesstest der deutschen Nationalmannschaft. Da bist du sogar einer der Besten und darüber hinaus.
Genau, Fitness war das falsch, weil die sind ja fit. Ich meine, da hat die Körperart.
Ja.
So, das ist, habe ich das Gefühl, das will man irgendwie beim DFB gefühlt nicht.
Ja, ist halt, ob du es hast.
Ja,
du kannst auch das nominieren, was du zur Verfügung hast. Aber was Fitness, gibt ja auch Studien über, also das ist ja relativ gut, auch von der Leistungsdiagnostik standardisiert, welche jetzt zum Beispiel in so dem Klassiker, so dem Beep-Test oder Jojo-Test, je nachdem, welche Form man dann macht, wie in der spanischen Profiliga, brasilianische Profiliga gelaufen wird. Und ich kenne ein paar Studienwerte und ich sag mal so viel, wenn alle, also in der Bundesliga sowieso, aber auch in der Nationalmannschaft, an die Werte in der ersten brasilianischen und spanischen Liga herankommen würden, dann haben wir auch noch mal ein Level besser. Vor allem, was du dann im Grenzbereich, ich meine, du bist ja im Futsal viel, Thema wiederholte Sprintfähigkeit, auch dann im anaeroben Bereich und hast eine hohe Laktatausschüttung. Wenn du da lange auf dem Level wirklich spielen kannst, macht das echt nochmal viel aus. Und da jetzt mal Physiognomie, also Körperbau hin oder her, aber da können die Jungs schon einiges rausholen, glaub mir.
Gut, so. Ja. Dann, lass mal weitergehen.
Sind wir eigentlich schon bei den Nationalen?
Nee, ich bin doch hier in internationalen News.
Ich wollte nur gerade sagen,
viel passiert.
Zeit, Daniel.
Ja, ich weiß. So, es gibt einen, wir hatten den Ilyasaad oder den Kilman-Effekt. Einen, und wir verstehen ja darunter ein Spieler, der erst in einer Futsal-Nationalmannschaft gespielt hat und später noch Profifußballer wurde. Trifft halt für Ilyasaad zu und trifft auch für Kilman aus England zu. Es gibt jetzt noch einen. Taha Ali aus Schweden. Er ist 98er Jahrgang, hat mit 18, zwischen 2018 und 2019 für die schwedische Futsal-Nationalmannschaft gespielt und ist jetzt auch im Fußball WM-Kader für die USA und Mexiko und Kanada und spielt bei Malmö FF Fußball. Habe ich heute gelesen. Also es gibt weitere Erfolgsstories, dass man eben auch Futsal schult und Talente weiter fördern kann. Ja. Habt ihr vorhin gehört gehabt von? Hat ihr das auf dem Schirm irgendwie aus Schweden?
Nein, bevor du das in die Gruppe gepostet hattest, habe ich noch nichts davon gehört gehabt.
Okay. Ich bin ja auch dafür da, dass ich euch noch weiterbilde.
Das ist natürlich, ja auch Daniel. Wir lernen voneinander.
Ja, siehst du, ist doch hier, weil ist doch hier.
Der Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
Ja, bin ich. So. und das letzte, internationale interessante Sache, aber eher national habe ich mich nämlich interessiert, ist in Österreich im ÖFB-Pokal ist ein Tag vor Spiel das Spiel von Panteras Graz gegen, mal nochmal schauen, abgesagt worden gegen den Gegner, oder der Gegner hat abgesagt, und es ist ja schon die Frage, wenn du so kurzfristig dein Spiel absagst, wer übernimmt denn den Schaden, den finanziellen Schaden? Man hat vielleicht eingekauft für das Catering, die Spieler haben Prämien versprochen bekommen. Alles so Sachen, und da habe ich mich auch gefragt, wie ist das denn in der Bundesliga? Also was, oder in Deutschland, was macht man denn dann, wenn jetzt einer von heute auf morgen absagt, sei es Regionalliga, sei es Bundesliga, man hat ja immer Aufwendungen, und anscheinend ist es so, in Österreich gibt es auch direkt Strafen in der Ordnung, bis zu 1.000 Euro, wenn er wohl fällig, und in Deutschland ist das immer, wird dann wohl ein Ausschuss angehört, man muss dann die Quittung einreichen. Und dann wird einem schon Schaden, also hat zugesprochen, aber es ist wohl schwer. Also nur das, was man wirklich verbraucht hat. Also wenn man jetzt kauft Snickers, die kann man auch nächste Woche verkaufen. Die gehen nicht. Aber auch entgangene Einnahmen sehr schwer, so, wie man das festsetzt. Habt ihr da schon mal so einen Fall gehabt? Fällt euch das ein in Deutschland? Dass da so ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht wurde?
Nee, aber ich kenne einige Fälle, in denen es hätte sein müssen, tatsächlich. Auch aus Westfalen, tatsächlich. Und aus der Regionalliga West wüsste ich auch noch ein paar. Aber ich glaube, da kam nie ein Schadensersatz, der dann wirklich vollstreckt wurde. Ich habe mich auch mal mit einem Spielleiter darüber unterhalten und der meinte auch, kannst nicht machen. Also dann ist der Verein meistens oder das Team teilweise komplett weg. Ja, also es gibt ja solche Fälle zuletzt. Ich kann es dir sagen, ganz direkt, damals hatten wir mit dem MCH den Aufstieg von der Westfalenliga mit der zweiten Mannschaft. Mit der zweiten Mannschaft, als ich noch dort war, mit der zweiten Mannschaft in die Regionalliga geschafft. Und dann wurde zu spät gemeldet, beziehungsweise zurückgezogen von der zweiten Mannschaft. Und dann hätten eigentlich irgendwie, weiß nicht, 500 € hätte jetzt ja, dafür über die Kasse gehen müssen. Und da war der Spielleiter so freundlich und hat es zurückdatiert und hat das anerkannt und dann hat gesagt, ja, wir wollen die Futsal-Teams nicht belasten. Ja, so in der Art und Weise. Ja, nur so als persönliche
Okay.
Geschichte.
Genau, es waren übrigens die FC Neustädter Kickers, habe ich mal rausgesucht, die das Spiel abgesagt haben, kurz mit einer E-Mail. Ach ja, ach sorry, ach nee, Dreizeiler, noch nicht mal zwei Zeile, zwei Sätze waren es. Also ist schon hart. Also für alle, die so Team, so Sachen organisieren, da denkt man sich hier.
Das ist ja eine absolute Frechheit.
So. Okay, dann sind wir durch mit den internationalen News, außer ihr habt noch was.
Oh, nach einer Stunde. Nein, alles gut.
Ey, so, lag ja
Heute
nicht nur an mir.
einfach, wir machen jetzt Schluss und dann machen wir einfach internationale News als Podcast-Titel, oder?
Ja. Okay, News National. So, das sind wir jetzt da, wo ihr alle hin wolltet. Es gibt auch einige, ja, schon interessante Themen. Das erste, was ich jetzt hier bei mir habe, ist der U19-Kader für das Turnier in Poric. Ihr habt es angesprochen. Ich hatte erst den Instagram-Post fälschlicherweise mit irgendwie Länderspiel. Ich habe das KI wieder. Ich habe unten, dass die Namen richtig sind und nicht geschaut, was er oben hingeschrieben hat. Und ich habe die kroatische Flagge gesehen und dachte, okay, passt raus. Ja, Poric, der Kader, was ist euch aufgefallen?
Christian, du darfst gerne als erstes. Ich äußere mich ja sonst immer zum U19, aber du hast ja auch Stützpunkt, Affinität und Kontakt, von daher sehr gerne du.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mir den Kader jetzt noch nicht im Detail angeschaut habe. Ich weiß natürlich, dass unser Torspieler aus Mainz, der Aaron, mit dabei ist und mit nach Poric fährt. Aber ehrlicherweise jetzt im Einzelnen, ich habe jetzt auch gesehen, ein paar Spieler und das wurde gepostet und ein paar haben ihre Nominierung zu Recht ja dann auch als junger Spieler da gefeiert. Aber wie gesagt, inhaltlich kann ich jetzt gerade noch zu wenig sagen, müsste ich mir noch mal gerade in Ruhe angucken, während du gern Sebastian schon was zum Besten gibst.
Ja, sehr gerne. Nee, also der Punkt ist ganz einfach. Jetzt sind es 22 Spieler, die erstmal in den Lehrgang nach Frankfurt gehen, um dann anschließend, ich glaube, 2 Tage später, weiterzufliegen nach Kroatien zum entsprechenden Futsalturnier dort, internationales Futsalturnier in Poric. Und es werden aber nicht alle 22 Spieler mitfliegen, sondern es wird in Tagen, wird es noch Trainingseinheiten geben und entsprechend dann auf 18 Spieler reduziert. Meines Wissens nach werden es 3 Torhüter und 15 Feldspieler. Also ganz klassisch, man arbeitet dann im Grundsatz vielleicht mit 3 Feldspielerblöcken. Einer davon wird ein 4-0-System beispielsweise spielen. Da kann ich sicherlich hier ein bisschen was zu erzählen gerade. Und 2 davon werden eher im 1-3-1 oder 1-4-0 gerade auch, ne, wenn man das mal in anderer Form ausdrücken möchte, dann auf der Platte stehen. Genau, also 2-1-3-1 Formationen werden gespielt oder Blöcke werden mitgenommen und ein 1-4-0-Block. Genau, jeder Block hat dann 5 Spieler, wenn das mathematisch aufgehen sollte. Wie gesagt, bei dem 1-3-1-Block kann man hier und da sicherlich auch ein bisschen variieren, aber das ist jetzt auch schon fast Interpretation, weil alles andere kann Daniel Gerlach als Nationaltrainer da sicherlich besser erzählen. Vielleicht kommt er ja im Sommer auch zu uns in den Podcast als Gast, ne? Das wäre doch auch mal eine schöne Angelegenheit. Was mir aber dann bei dem Kader aufgefallen ist, ne, neben der Tatsache, dass schönerweise 3 Gütersloher Spieler direkt nominiert wurden mit Leon Karasu vom FC Gütersloh, dann auch Leon Staub auch vom FC Gütersloh. Und dann auch noch Paul Radke, auch aus vom Stützpunkt Gütersloh. Freue ich mich natürlich super drüber. Also wir freuen uns mega. Zudem sind auch noch zwei weitere Spieler auf Abruf von uns.
Auch Berlin sind jetzt mehr von einem Stützpunkt dabei.
Ja, genau. Also Berlin ist natürlich, das wird Christian gleich bestimmt bestätigen, also keine besseren Bedingungen als Berlin, glaube ich, gibt es in Deutschland für eine Stützpunktarbeit. Gleichzeitig machen die auch super Arbeit. Ne? Also haben wir auch schon drüber erzählt, muss man nicht wiederholen. Aber bei aller Liebe ist mir doch auch was aufgefallen bei diesem aktuellen Kader. Nehmen wir jetzt mal die Direktnominierten. Und zwar als Stützpunkt Leitung, Trainer etc. Und Christian denkt ja sicherlich ähnlich. Denken wir an die Stützpunktziele, ja, oder beziehungsweise Ziele, die halt grundsätzlich in drei Dimensionen ausdriften. Aber die zwei wichtigsten Dimensionen sind einerseits natürlich die Ausbildung von Nationalspielern und aber auch die, ja, den Übergang in den Futsal schaffen. Das heißt eben in einem Futsalverein spielen. Und wenn man sich da den Kader anschaut, dann ist das für mich noch nicht das, wo, ja, also meines Erachtens sind es zu wenig Spieler, die in einem Futsalverein oder einem Futsalclub spielen. Und zwar 8 von 22 sind es nur. Das geht sicherlich besser und ich denke auch, so ein Turnier wird sicherlich auch nochmal ein bisschen Blut lecken lassen für die Spieler, dass sie sich dann vielleicht doch, ja, auch in die Richtung orientieren und dann vielleicht ab der nächsten Saison, weil ab da könnten sie dann natürlich auch direkt einsteigen. Und ich habe es auch schon, glaube ich, so in der Gruppe, als wir über den Kader kurz da uns ausgetauscht hatten, geschrieben. Für mich ist irgendwie so alles unter 50% in der Hinsicht ein bisschen enttäuschend. Ne? Und ich hatte auch schon davon gesprochen, also wir haben jetzt hier auch Berliner Spieler eine ganze Menge. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 Spieler aus Berlin, davon ein Torwart, dabei. Und davon ist dann, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, also die Mehrheit auf jeden Fall nicht. Der Torwart ist bei Liria im Training, wie ich sehe. Aber ansonsten sehe ich keine Spieler, die in Berlin im Fußballverein sind. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, sondern ich möchte einen Bezug darauf nehmen, was ich schon sagte. Denn mit Liria Berlin haben wir natürlich einen Verein, der dieses U19-Konzept massiv aufgesaugt hat. Nur eben betone ich jetzt nochmal, dass da eben diese Sättigung jetzt vorhanden ist. Also da kann man jetzt nicht einfach wieder 5 U19-Spieler aufnehmen, ja, vielleicht für eine zweite Mannschaft. Aber wir können aus Berlin halt dann auch eben keine neuen, also keinen großartig neuen U19-Spieler in der Bundesliga erwarten, ja. So, und aber sind mitunter die besten Jungs, ja. Also das heißt, wir haben da ein Potenzial in Berlin beispielsweise. Jetzt nehmen wir nur diesen, ich sag mal, den aktuellen, Top-Nominierungsstützpunkt. Die müssten eigentlich in die Bundesliga. Die sind richtig gut, ne? Unsere Gütersloher auch, etc. Aber die spielen ja alle meist schon in der Regionalliga, also da sind die gut unterwegs. Aber die Berliner beispielsweise sind natürlich auch, ja, also wenn wir über Bundesliga sprechen, und gerade auch, ne, deswegen jetzt fällt mir gerade auch die Paradoxie nochmal ein, die mir bei Christian gerade in den Sinn kam, als er davon erzählte, von der Stützpunktarbeit, oder beziehungsweise den Bundesligisten, die keine Stützpunktspieler aufnehmen. Und das ist ja so, dass die Bundesligisten, vor allem die Bundesligisten, ja, die fordern und sie schreien eben nach Futsalentwicklung in Deutschland. Und das hat Christian ja gerade auch schon aufgezeigt. Sie gehen aber nicht in dieses super überschaubare Risiko. Also überschaubar. 8 von 10 musste werden. Also 8 von 10 da. Also ich sag dann.
Vielleicht aus meiner Sicht, du kannst ja damit starten, dass du erstmal ins Rollen kommst. Was jetzt aber demnächst passieren sollte, müsste, könnte. Wie lange kannst du denn Nationalspieler bleiben und auch davon profitieren, was der DFB investiert, ohne dich einem Futsalverein anzuschließen? Weil das ist ja der große Hebel, den jetzt der DFB hat, aus meiner Sicht. Du lockst die Spieler an, also ein bisschen Nudging, so ein bisschen anlocken, so und sagst, okay, guck mal, wie geil das hier ist. Futsal DFB. Guck mal hier, dann kommst du da hin, dann machst du Lehrgänge, dann kannst du geil auf Instagram. So, aber Junge, also du hast ein halbes Jahr Zeit, wenn du dich bis dahin nicht an einem Futsalverein angeschlossen hast. Und das ist dann auch in Berlin. Dann gehen sie halt zu anderen Vereinen und die werden halt stark und steigen in die Bundesliga auf. Dann hast du zwei. Aus meiner Sicht muss das kommen. Wenn du das nicht machst und du lässt sie einfach zu, dass sie einfach diesen Konsum einer Nationalmannschaft erfahren können, ohne wirklich in den Sport zu investieren, dann, ja, dann kannst du es direkt lassen. Ja. Dann, ja.
Man könnte ja auch sagen, die, solche, also ich, wir können jetzt auf Berlin halt intensiv eingehen, weil sie die meisten Spieler stellen in dem Kader. Aber die könnten ja auch in die Regionalliga gehen. Aber Regionalligisten aus Berlin sind jetzt auch nicht, also die, wir wissen, die Regionalliga Nordost ist jetzt nicht eine umfangreiche Liga, ne, von Vereinen. Und so viele Berliner Teams sind da jetzt auch nicht, die dann wahrscheinlich auch nicht in der Art trainieren, wie es dann benötigt wird. Aber ich möchte noch kurz auf den Punkt zurück, denn das Risiko für Bundesligisten ist echt überschaubar. Ne? Sie gehen aber nicht in den Schmerz, hast du ja auch schon gesagt, dass ich das gerne sage. Also ich meine damit Veränderungen, die... ja, die eben auch Gewohnheitstieren wehtun. Und am Ende entscheiden dann aber die Top-Teams, ja, schlussendlich eher in Legionäre zu investieren, anstatt eben in die eigene Futsalkultur. Ja, wenn sie eben jetzt, also das Geld, was sie für Legionäre ausgeben, vielleicht hier besser investieren könnten. Und ja, und dann fragt der DFB am Ende auch noch die Bundesliga-Teams, wie es weitergehen soll, welche Veränderungen benötigt werden. Ja, und vor allem die Top-Teams, die sich für die Legionäre entscheiden, die haben dann meistens auch die lauteste Stimme in der Runde. Ja, und deswegen, ich will das alles, also diese Einordnungsarbeit ist mir immer ganz wichtig. Und diese Paradoxie, dass wir schreien nach Futsalentwicklung, aber wir gehen, wir trauen uns nicht. Also was heißt trauen? Das ist super, was wir da an Qualität haben bei den U19-Spielern. Und die Bundesliga muss sich mehr trauen, diese Spieler irgendwie auch ja zu sichten, zu scouten und dann auch wirklich reinzunehmen in die ganze Geschichte. Und deswegen dann wird auch so ein Titel Deutsche Meisterschaft viel größer. Ja, also Wenn du nämlich heute deutscher Meister wirst, dann wissen wir auch, dass die Bedeutung, ja, come on, also jetzt nicht die allergrößte ist, auch wenn man wirklich, ja, man will sie ja haben. Aber wenn du mal 5-6 Jahre in Jugendspieler setzt jetzt in der Hinsicht und in 5-6 Jahren deutscher Meister dann wirst, dann hast du da eine Kultur hinter, da hast du eine Anerkennung und Öffentlichkeit dahinter, die heute gar nicht vorhanden ist. Und deswegen auch da für die Kulturentwicklung super wichtig, einfach da ranzugehen. Gut, aber wir können so viele Fässer aufmachen und ich hole jetzt auch nicht so weit aus wie Christian schon gerade. aber ich höre ihn schon schnieken
im Hintergrund. Ich glaube, was du halt am Ende, bin in einigen Punkten bei dir, aber weil du auch das mit der Einordnung gerade gesagt hast, ich glaube, einerseits ist ja wieder, ne, dieser, ich sage jetzt gar nicht mal langfristig, aber dieser mittelfristige Gedanke, wie binde ich genau diese Spieler mit ein? Welche Vision habe ich auch als Verein? Ich würde mal in Frage stellen, wie viele Teams im deutschen Futsal das wirklich auf 3, 4, 5 Jahre gesehen haben. Du hast schon auch Teams, jetzt muss ich auch sagen, jetzt Pass, klar ist auch die Nähe vom Anton als hessischer Stützpunkttrainer, Pass-Trainer, der dann doch auch mal immer den einen oder anderen Junge mit einbaut, die auch eine zweite Mannschaft haben, wo viele junge Spieler auch spielen in der Hessenliga. So der Nico, der ehemals dritte Torspieler beispielsweise, der Frederik Anduleit, der Pivot, der sogar damals gar nicht bei der Hauptrunde mit dabei war, aber dort eigentlich regelmäßig bei Pass spielt. Aber du musst halt auch als Verein im Futsal, vor allem wenn du dann in die Regionalliga gehst, halt die Strukturen, kontinuierliches Training, einen ordentlichen Trainer, der die Jungs abholt, der denen einfach was vermittelt und mitgibt, wo die auch sehen, hey, ich habe da einfach auch einen Mehrwert. Und das, glaube ich, ist einfach auch die strukturelle Herausforderung für viele und wo einfach auch die Vereine, bin ich absolut bei dir, besser werden müssen. A, was ist eine Perspektive? B, auch kann ich wirklich kontinuierlich regelmäßig ein Training anbieten in einer gewissen Intensität und Qualität, dass das eben für die Spieler auch attraktiv ist. Das zum einen. Dann aber auch zum anderen, du sagst das mit dem, ja, da müssten mehr Spieler schon in Vereinen sein. De facto, aber wir bedienen uns ja aus Fußballvereinen. Wir bedienen uns ja nicht aus Futsal-Teams. Die Jungs kommen an den Stützpunkt und gehen dann in der Regel, außer ein paar Ausnahmen, erst zu einem Futsalverein. Und da musst du ja auch vergleichen, jetzt, ich glaube, du hast es aufgezählt, sind da 7 oder 8 in einem Futsal-Team. im letzten Jahrgang, und das ist ja immer der Vergleich, den wir machen müssen, war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einer. Also für deutsche Verhältnisse ist es ja schon ein Riesenschritt nach vorne. Man muss gleichzeitig aber auch sehen, welchen Schritt gehen andere Nationen parallel zu Porridge, spielen nämlich Japan, Marokko, Indonesien, Spanien, Portugal und Frankreich ein U17-Turnier. Ja, also die sind schon mit der U17 dran und die haben die Staff, die Größe, dass ne, die U19 und die U17 parallel das Ganze machen. Also das, finde ich, hat so viele Dimensionen, aber ich finde, weil Daniel auch mit England das gesagt hat, mit dem Kilman-Effekt, und da mal den Blick so Manchester Futsal Club, gegen die haben wir auch mal bei einem Turnier in Mülheim, Daniel, du erinnerst dich, vor Jahren auch mit Mainz gespielt, da waren die da gewesen, und das für mich auch so ein geniales Beispiel, die zeigen, was konstante Jugendförderung, Entwicklung so über Jahre bringt, weil wir sagen immer Kilman-Effekt, aber Kobbie Mainoo bei Manchester United, einer der aufstrebenden Spieler, hat bei Manchester Futsal Club Futsal gespielt und betont das auch immer wieder, wie sehr ihm das geholfen hat. Von Utrecht, Zidane Iqbal, war auch bei Manchester Futsal Club, und ich glaube von Wrexham, wenn ich es richtig ausspricht, Callum Doyle, hat auch dort gespielt. Also ne, so am Ende, klar, man kann für den Fußball einen Mehrwert schaffen, aber so wie Manchester Futsal Club, man muss halt auch eine eigene Identität als Futsal-Team, als Sportart Futsal entwickeln. Und da glaube ich, ja, muss man eben auch was dafür tun. Wie gesagt, klar, jetzt gibt's mehr Trainer, jetzt gibt's ne Trainerzertifikate, also Futsal-Trainerzertifikate, C-Lizenzen, die werden ja auch einfach helfen, um eine gewisse Qualität auch in die Breite zu bringen. Aber letzter Fun-Fact von mir dazu, ihr erinnert euch noch alle an Futsal Be a Pro Skillers mit Anton Kniller, war auch in der Jury, auch Daniel Gerlach. Hier der Gewinner, Adrian Kudeit. Wer schafft es ins U19-Nationalteam? Ihr habt damals noch gescherzt, aber jetzt, er ist wirklich drin. Ne? Also er ist jetzt, der hat den damals gewonnen und jetzt ist er mit drin. Also ja, wie gesagt, ganz viele Dimensionen finde ich bei der Thematik, vor allem in Deutschland. Aber ja, zeigt einfach auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, die Komplexität bei diesen Themen, mit denen wir einfach in Deutschland zu tun haben. Ne? U17 sind andere Länder schon, und wir gucken, dass wir überhaupt einen U19-Spielbetrieb hinbekommen, was für mich, ich habe auch schon mal gesagt, vor den Bundesligaspielen, klar, jetzt kann man organisatorisch 1000 Gründe dagegen nennen, aber warum muss nicht jeder Bundesligist ein U19-Spiel vorher machen? So. Mhm. Genau. So, zum Beispiel. Egal, aber das geht noch weiter, ich höre jetzt wieder auf.
Ja, aber das sind gute Punkte, denn es geht mir im Grundsatz eben auch um eine Art Mentalität, überhaupt ein Selbstverständnis zu haben, dass man jetzt ja vielleicht auch auf Stützpunkte zugeht, wie du schon sagst, die Stützpunkte, ne, sind ja sozusagen Vermittler, wenn man so möchte. Und was mir da ganz wichtig ist, dass eben die Connections, die Vernetzung zwischen Stützpunkte, Bundesligisten, Regionalligisten und so weiter, das, wie gesagt, ich spreche da eben jetzt auch aus Erfahrung in Westfalen, dass das total wichtig ist, dass da auch Überzeugungsarbeit von den Stützpunkttrainern geleistet wird, dass die Bundesliga-Trainer dann auch in die Stützpunkte kommen, ja, und ja, mit Sichten, mit auch mal sich vorstellen und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Du sagst dann, man kann auch wieder von oben nach unten sagen, komm, wir machen jetzt U17-Stützpunkte. Okay, so hast du es wahrscheinlich nicht gemeint, aber am Ende des Tages wäre das wieder eine DFB-Entscheidung von oben nach unten. Aber es geht halt darum, wirklich so, ja, so alle Möglichkeiten auszunutzen. Und diese Mentalität, dass man dieses Komplexe sich einfach mal sagt, okay, es ist komplex, aber es gibt halt eine Richtung. Es gibt halt nur eine Richtung.
Ja? Wisst ihr, was da eigentlich fehlt? In einem Unternehmen würdest du sagen, du musst einen Businessplan vorlegen. Also es gibt Aktionen und Elemente, das ist so ein U19-Zentrum, aber für den Businessplan musst du einbringen, was ist denn das Ziel strategisch, operativ und auch die Vision. Und ja, das gibt es halt nicht. Niemand sagt, auf was sollen die U19-Stützpunkte wie genau einzahlen, wie tracken wir, ob sie das tun und wie stellen wir fest, ob das gut läuft oder nicht.
Ja, das stimmt nicht. Es gibt schon Vorgaben oder von der sportlichen Leitung. Und
aber auch, nicht nach außen kommunizieren, an alle anderen. Ja, okay, intern.
Klar, ja. Aber es gibt schon gewisse Kriterien und Sebastian hat ja auch eins von genannt, so den Übertrag in Futsal-Teams. Und definitiv muss da auch in meinen Augen, wie gesagt, jetzt wir in Mainz haben es auch interessanterweise bei Spielern, die sogar nach ihrer Stützpunktzeit erstmal wieder im Fußball waren, die dann aber gesagt haben, ey, nee, ich will eigentlich doch wieder Futsal kicken, jetzt so über den, ich nenne es mal zweiten Weg zurückkam. Aber letzten Endes muss man natürlich und muss es Ziel sein, einen gewissen Transfer da zu schaffen. Und Sebastian, klar, jetzt plädiere ich nicht unbedingt für U17-Stützpunkte. Ich wäre schön, ich wollte damit nur aufzeigen, wie weit andere Nationen, also dass andere Nationen nicht stehen bleiben und während wir halt Schritte, klar, auch nach vorne machen in Deutschland, aber andere auch noch größere Schritte machen. Und natürlich gibt's teilweise einfache Maßnahmen. Und wenn nicht mal jeder Bundesliga-Trainer müsste eigentlich an den Stützpunktspielern, wie du sagst, interessiert sein als einfache Sichtungsmöglichkeit. Also da bin ich voll bei dir.
Ich behaupte, nach den Eindrücken, die man bei so einem Stützpunktturnier haben kann, also jetzt gerade zum Beispiel im letzten Januar, ich behaupte, dass wenn da ein Bundesliga-Team, also hat ja jetzt auch mitgespielt, aber ich behaupte sogar, dass wenn der deutsche Meister Weidendorf da mitspielt, in 20 Minuten spielen, die gehen dann nicht ohne Punktverlust raus. Bin ich mir ganz sicher. Ja? Also da gibt es immer zwei, drei
gewagt.
Teams. Ja, das ist eine gewagte These. Vielleicht kann man sie herausfordern, dass sie vorbeikommen und mitspielen.
Aber es waren doch schon Bundesliga, also Köln hat doch schon mitgespielt und so weiter.
Ja, genau. Ja, jetzt hat auch Münster mitgespielt, aber die sind ja auch nicht eben unter den ersten drei da oben gelandet. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dass ich der Überzeugung bin, dass die U19-Spieler aktuell, wenn sie, jetzt reden wir von 20 Minuten spielen, ne? Aber ich glaube sogar, dass der deutsche Meister Probleme kriegt gegen zum Beispiel die U19-Nationalmannschaft. Hundertprozentig. Ne? Und
einmal 20 netto.
Auf jeden Fall. In einmal 20 netto auf jeden Fall. Gut gecoacht, dann auch auf 40 Minuten. Aber der Punkt ist,
gut gecoacht sind sie ja auch so.
Genau, deswegen der Punkt. Egal welcher Bundesligist, wir können sagen, egal welcher Bundesligist, wenn er beim Stützpunktturnier teilnimmt, bin ich der Überzeugung, die gehen nicht ohne Punktverlust durch das Turnier. Bin ich der Überzeugung. So, also bewirbt euch.
Ja, würde ich glaube ich nicht ganz mit, also meinst du jetzt gegen die Stützpunkte oder gegen die U19 Nationalmannschaft?
Weil das finde ich auch nochmal. Ich bin der Überzeugung, dass die zum Beispiel die Berliner, also der Stützpunkt, die sind so breit und auch in der Qualität dann, nein, bin überzeugt, dass die Bundesligisten schlagen.
Richter, also, hier, weißt du, was passiert? Was?
Okay.
Das habe ich mir als erstes gedacht. Wäre ein interessantes Testspiel.
Es gab ja in der Vergangenheit schon Testspiele.
Ich sage das ja nicht ohne weiteres, deswegen. Aber ja. Bei so einem Turnier würde ich sie gerne sehen. Wirklich.
Ja, es muss um was gehen. Ja. Okay, lass mal vielleicht mit der Zeit voranschreiten. Ich fand eine mega spannende Diskussion, können wir einen ganzen Podcast machen. Ich hätte mich noch ein paar News, bevor wir nochmal unser großes Thema eigentlich, die Mr. Futsal.
Gibt's noch Themen, Daniel?
Top 10. Ja, nur noch schnelle Themen. Einmal, Futsal Club Regensburg steigt in die Regionalliga Süd auf, weil Young Boys Balkan die Klasse gehalten hat. Darmstadt, so habe ich es jetzt verstanden, ist raus, weil der KSC nicht aufgestiegen ist. Außer es gibt dann nochmal eine Regelung, weil ein Team zurückzieht, aber Darmstadt ist dann wohl, glaube ich, in der Hessenliga nächstes Jahr. Und dann hatten wir den NOFV-Pokal, da waren gestern Spiele. Sportunion Berlin gewinnt 5-0 gegen Brandenburg 0-3. Dann gewinnt Liria 2-1 gegen Sportunion Berlin wiederum und gewinnt dann noch 7-0 gegen Brandenburg 0-3. Und damit gehen die wahrscheinlich eine Runde weiter. Dann gegen Eintracht Südring ist noch drin, Hott ist drin und Borea Dresden. Das sind jetzt, glaube ich, die vier, die dann weitergehen bei diesem NOFV-Futsal-Pokal. Das hatte ich hier noch stehen. Und ich hatte noch einen größeren Abschnitt über einen interessanten Podcast. Der Turi-Podcast. Und das ist ein allgemeiner Medienpodcast. Da ging es um DFB-TV. Wir hatten es im letzten Podcast angesprochen. Es wird jetzt so sein, eigentlich seit gestern Freitag, 15.30 Uhr, gibt es dfb.tv. Ich komme nicht auf die Seite. Ich weiß gar nicht, warum es nicht funktioniert. Über die App funktioniert das auch nicht so richtig. Der DFB vermarktet jetzt.
Du bist schon jetzt gesperrt, Daniel.
Ja, oder so. Ja, hier.
Das ist ja eine absolute Frechheit.
Ja, das könnte natürlich sein. Ich komme gar nicht drauf. Und in dem Podcast spricht der Kai Damholz vom DFB mit jemand von Sport Digital. Namen habe ich gar nicht aufgeschrieben. Und sie erklären, es ist voll spannend. Hört alle mal rein, wie es dazu kam, warum der DFB das alles macht. Was will man über dieses Format, diese Seite oder die App? Bekommt man für 5,99 Euro im Monat verschiedensten DFB-Content, der bisher nicht vermarktet wurde. Unter anderem DFB. Es gibt verschiedene Quellen. Eine sagen nur Nationalmannschaft, andere sagen Bundesliga. Ich habe jetzt intern ein bisschen rumgefragt. Also es gibt nichts, dass der DFB hier die Bundesliga-Produktion übernimmt. Wahrscheinlich wird es so sein, man wechselt von Sport Deutschland oder Sport Europe TV auf DFB TV, was ja endlich Gott sei Dank passiert, wenn es besser wird, aber die Vereine müssen trotzdem selber produzieren. Dann kommt man in den Topf also mit Content, was ist da weiter drin? Zum Beispiel Landespokalfinale aktuell, Frauenfußballspiele, Beachsoccer ist mit dabei, irgendwelche Dokus rund um die Fußballnationalmannschaft, also alles, was nicht Fußball, Bundesliga, Fußballnationalmannschaft, Fußball, Frauenbundesliga, sondern alles, was da hinten rum, was noch nicht vermarktet wurde. Das ist alles dabei und diese 5,99, das soll nicht die Hauptsäule sein, sondern man speist sich aus den Erträgen von Kooperation mit DAZN, Sky, Magenta und Zetto und Vodafone. Die bezahlen also dafür den Content, so habe ich es verstanden, und darüber finanzieren die sich. Und wer dann natürlich noch keines dieser Abos hat, kann eben für 5,99 dann DFB wahrscheinlich Futsal Bundesliga schauen. Und damit gebe ich an euch die Frage zurück. Seht ihr das jetzt als Chance oder als noch mehr Schlag aufs Holzbein bei uns schon?
Ja, wir hören Christian so selten. Christian, du darfst gerne dein erstes.
Genau, ich muss alle verlorenen Redeanteile aus den letzten Jahren nachholen. Also ich sag mal, um eine abschließende Bewertung zu treffen, müsste ich mir auch nochmal in Ruhe Gedanken machen zu dem Thema. Jedoch, du hast ja gerade schon gesagt, DFB-TV soll dann auch Futsal-Nationalmannschaft und, zumindest steht es auf der Website, ich habe gerade parallel geguckt, Bundesliga bieten. In welcher Form, klar, erfährt man jetzt erstmal nicht. Vielleicht auch spannend, dass es auch ein linearer 24/7 Pay-TV-Kanal in HD sein soll, also nicht nur on demand, sondern auch eben als lineare Form, und das auch neben der Kooperation mit DAZN, was du genannt hast, auch Sky mit im Boot ist und auch auf der Sky-Seite dann Partien aus den Regionalligen sowie Wettbewerbe aus Futsal und E-Football, also steht wirklich Football, nicht Fußball, genannt werden. Ja, also ich sehe es im ersten Moment, ohne es jetzt final zu durchdenken, erstmal eine Chance, weil es eine einheitliche Plattform ist, wirklich für den Sport und wo eben nicht, man geht auf Sport, wir haben jetzt ja auch einmal über Sport Europe gestreamt und dann ist oben Hockey und ja, also man hat schon, und Futsal taucht gar nicht auf, also man hat schon ein Zielpublikum, was sich theoretisch auch Futsal gerne anschaut oder anschauen sollte und was natürlich relativ groß sein sollte, aber um das jetzt abschließend zu bewerten, auch jetzt die Kostenfrage, ne? Ich meine, viele ist ja eh so eine, die Diversifizierung der Medienlandschaft, ne? Amazon Plus Account, Disney Plus, dann HBO, dann da, also ist ja eh so eine Frage, Netflix, was, ohne jetzt Werbung zu machen an der Stelle, nur ist ja eh die Frage, was hat man alles so, jetzt kommt noch, ne? Dann hat man Sky, Magenta TV, jetzt kommt noch was. Und top mit dazu, also wie wird das dann wirklich genutzt, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Welchen Stellenwert kriegt dann Futsal in diesem Paket? Wie wird es dann aufgezogen? Werden dann auch Inhalte vom DFB produziert oder machen dann weiter, dass die Futsal-Teams so wie jetzt, was sicherlich an der einen oder anderen Stelle, wenn man auf so einem Portal ist, dann kritisch ist, was die Qualität dann der Übertragung und ja, medialen Begleitung betrifft. Und da sind, finde ich, schon ganz, ganz viele Fragen einfach am Ende des Tages offen. Und ich meine, andere, letzter Satz von mir dazu wirklich, andere Länder haben das ja schon länger, der französische Verband, portugiesische Verband, aber halt teilweise auch kostenfrei. Ne? Auch die UEFA, ich kann Futsal Champions League, konnte ich mir jetzt kostenlos anschauen. Also ist jetzt die Frage, wie das in dem Rahmen alles ja am Ende abzuwägen ist. Ja, also deshalb kann ich final das noch nicht bewerten. Und ich denke, man muss und sollte dem Ganzen, und ja, muss man ja auch dem eine Chance geben, aber ich habe jetzt nicht nur Bauchkrummeln. Also ich sehe schon auch erstmal Vorteile.
Daniel, das war ein langer Abschlusssatz von Christian, oder? Findest du nicht?
Ja, sehr gut. Nein, ich meine, wenn ich als Ökonom natürlich loslege bei dem Thema,
ja,
sind wir hier noch länger, vielleicht mein Abschlusssatz dazu ist, ich vermute, dass hier wieder die Sportkultur, und da sind wir beim Konsumkapital Sport, also um Sport wertschätzen zu können, muss ich Sport verstehen. Und das ist halt nicht, ich baue eine Plattform wie eine Serie oder mit Filmen, in die ich einfach reinschaue und dann verstehe ich, was das ist, dann kann den Nutzen daraus ziehen. Um aus Sport Nutzen zu ziehen, muss ich ihn sehr lange erstmal konsumieren, verstehen, über Freunde, die müssen mir das erklären. Denk an Football, kannst du mir da aufmachen, keine Ahnung. Also am Anfang, ich weiß nicht, was sie da machen. Ja. Und dann schaue ich es nicht. Ja, und ich glaube, dass auch das Interview bei dem Podcast, das war mir viel zu viel Vermarktungsgelaber. Ich muss ehrlich sagen, kein Sportkultur-Thema und viel zu Business-Berater-Style gedacht.
Ja.
Und man glaubt, das ist wie so eine Medien sind Medien und ich baue eine Plattform für Medien. Nein, Sport hat Konsumkapital. Ich muss es verstehen und wertschätzen zu können. Und was nützt mir das, wenn ich da auf einmal und sehe Beachsoccer? Ja, okay, da fällt ein Tor, aber dafür zahle ich doch jetzt keine 5,99. Ich habe meine Vermutung, ist es für den Futsal schlecht.
Ja, aber ein entscheidender Punkt, der so ein bisschen mehr auch so die, ich sag mal, gut, ich muss das abwägen. Also Christian sagte gerade so, er sieht da eher die Chancen drin. Jetzt bist du so ein bisschen der wie nennen wir dich nochmal, den Futsal
Ökonom?
Nee, der Warner hier, der.
So,
ja. Oh, wie hatte ich
den genannt? Der Apokalyptiker.
Nein, aber eins ist ganz wichtig, was man noch betonen muss. Es geht ja nicht nur um diese 5,99 €, sondern es ist eigentlich auch ganz, also wo ich eine Chance drin sehe und was ich ganz clever finde, ist, dass man ja den Sender bei Sky und DAZN integriert, also ohne Aufpreis. Das heißt, alle, die schon Sky oder ein DAZN-Abonnement haben, die können einfach DFB-TV dort schauen. Ja?
Aber das ist der Punkt, der nicht funktionieren wird aus meiner Sicht. Warum?
Okay.
Man denkt einfach, man hat ein neues Medienangebot und dann schaue ich das. Dieses neue Medienangebot, der Nutzen, den ich daraus ziehe, muss größer sein als alle anderen alternativen Nutzen, die ein Mensch hat. Ich sitze auf der Couch, meine Alternative ist mit meinen Kindern spielen, mit meiner Frau rausgehen, alles mit meinen Freunden telefonieren, einen Film auf Netflix schauen und dann soll ich Futsal schauen.
Lange Sprachnachrichten machen in unserer WhatsApp-Signalgruppe. Ja,
ja. Das muss man verstehen.
Ja.
Das Angebot, der Nutzen muss höher sein als die nächstbeste Alternative, die ich in meiner Freizeit in dem Moment machen kann.
Ja,
genau. Damit der Nutzen hoch sein kann, muss ich den Sport verstehen. Das beißt sich Katze in den Schwanz.
Ja, du nimmst gerade die Kurve, die ich auch hätte nehmen wollen.
Ah, okay, dann nehmen Sie bitte. Dann,
ja, aber jetzt
hier, sorry.
Was? Nein!
Nein, also, aber Christian, du merkst, hier gibt es keine ruhigen Gedanken. Hier kannst du dich nicht eben kurz zurücklehnen. Genau, also du hast jetzt gerade schon ausgeführt, was noch ganz interessant ist, wenn die Bundesligisten weiterhin selbst ihre, ich sag mal, für die Organisation und überhaupt für den Stream oder für das Stream verantwortlich sind und die dann einfach nur als Sender das Signal übernehmen, dann ist das natürlich auch. Also wenn dann Leute 5,99 € dafür zahlen und die werden ja auch von Sky und DAZN da sicherlich auch irgendwas noch erhalten, das ist schon echt starker Reingewinn. Und du sagst es schon, der Podcast, den habe ich mir auch angehört von Anfang bis Ende. Es kam, glaube ich, dreimal der Begriff Futsal vor. Aber es hörte sich so an und man hat es auch gemerkt, es ist halt Vermarktung und zugleich muss man sich halt auch bewusst darüber werden, es geht am Ende, worum geht's? Es geht darum, Kohle zu machen. So, und deswegen wird auch hier, deswegen könnte man schon fast sagen, durchaus in Kauf genommen, dass man eben auch die Sportarten, die man ja so fördern will, auch in gewissen Grad ausbeutet. Ne? Also die Vereine in der Hinsicht, die dann da selbst produzieren. Sollte das so sein? Ich hoffe mir natürlich ganz tolle Überraschungen und dass das ein richtig geiles, nennen wir es mal jetzt auch im ökonomischen Sprech, Produkt wird. Futsal bei DFB-TV über Sky und The Zone. Aber ja, sind wir weiterhin skeptisch dem gegenüber und lassen uns positiv überraschen, weil wir haben noch kein Futsal dort gesehen, überhaupt nichts gesehen. Also ich muss mal bei Sky, ich habe glaube ich ein Sky-Abonnement irgendwo, muss ich mal reinschauen, ob es den Sender da schon gibt. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, Daniel, weil wird ja aktuell sicherlich noch kein Futsal sein, was da übertragen
wird. Es geht ja auch noch nicht mal. Ich weiß nicht, wo es kommen soll. Ich komme nicht drauf.
Ja, und alle, die Sky oder The Zone haben, sollen sich mal melden, ob sie da schon den Sender DFB-TV haben. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, muss ich ehrlich gestehen.
Ja. Gut. Top. Ja, war doch ein gutes Thema hier nochmal, auch für den Futsal-Ökonomisten hier, damit ich auch mal was habe hier. Das wollte ich durchdrücken, das Thema. Und dann lass mal, ich habe noch Dashboard stehen, Chatboard stehen, lass mal weg und kommen ja eigentlich noch zum Abschluss, den Sahnehäubchen unserer Wahl hier, Wahl nennen wir es Diskussion, zu den Top-Spielern der Saison. Und wir hatten uns so ein bisschen in der Gruppe nicht geeinigt, noch nicht, aber gesagt, lass uns vielleicht für jede Position 2 Spieler nehmen, sonst wird das ja viel, viel zu eng. Und vielleicht noch so erwähnungswürdige Spieler außerhalb, weil manchmal hat man, ja, ich habe das Gefühl, bei rechter Ala fallen mir viel mehr Leute an als linker Ala.
Ja, kannst auch mal einfach rüberschieben, Daniel, ist kein Problem. Also kannst ja sagen,
ne? Ala.
Genau, einfach Ala.
Der in der Mitte.
Ja, also es gibt Hybridspieler, wie wir auch festgestellt haben.
Ja, okay, dann sind wir wieder hier. Bei Mittelspieler fällt mir das ein.
Setzt sich zusammen aus Foot, das ist Fußball, und Saal heißt der Saal. Und
so, das sind wir wieder. Wie wollen wir das jetzt starten? Sollen wir den Torhütern? Soll jeder einen Namen nennen? Das ist auch nicht schlecht. Jeder nennt einen Namen, wir sind doch zu dritt.
Genau, die Mehrheit gewinnt, und wenn wir alle einen eigenen haben, dann ist das halt so.
Ja, genau, ist doch gar nicht schlecht. Okay. Gut, Torhüter. Christian, Torhüter. Du bist Torhüter.
Eigentlich müsste ich euch auf die Bühne überlassen
dafür. Du warst besser.
Torspieler, muss ich ganz klar. Philipp Less. Ganz klar. Für mich super, auch nochmal Entwicklung, auch was so Mannschaftsführung betrifft, auch in der Nationalmannschaft. Nochmal vielleicht so einen Schritt nach vorne von diesem Wechsel so zum, ja, vielleicht auch da Hinblick Nummer 1 gemacht, ist jetzt deutlich mehr am Mitspielen auch als früher, und glaube ich war auch und ist einfach so die Konstante bei Weil im Dorf, und sticht für mich da von den Bundesliga-Keepern doch nochmal nach oben heraus.
Okay, kann ich mitgehen, Christian, mit Philipp, muss aber sagen, also in der Spitze von der Leistung her sehe ich ihn auch, vor allem jetzt am Ende, ganz, ganz souverän und auch einfach ganz stabil und auch super Entwicklung. Aber er hat auch Schwankungen unter der Saison, finde ich, zumindest was ich gesehen habe. Muss aber sagen, insgesamt im Vergleich, und ich muss auch sagen, die Torhüter insgesamt in der Bundesliga gefallen mir zunehmend nicht besser. Aber Philipp Less gefällt mir zunehmend besser. Also von daher auch mein Keeper der Saison.
Vielleicht noch ein Satz dazu. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt bei der Bewertung, es ist wirklich leider in Ausschnitten, ne? Weil man nicht jedes Team Produkt, das muss man auch jetzt bei allen vielleicht da draußen, ne? Das sind jetzt unsere persönlichen Perspektiven, weil nicht jedes Team produziert Highlights, manche Teams hatten nicht regelmäßig Streams. Und dann natürlich auch, ne, wir sind selbst in verschiedenen Funktionen, Familie, Berufe, und können auch nicht jedes Spiel 2x20 netto uns anschauen. Deshalb ist sicherlich die Einschätzung, also vor allem spreche ich jetzt für mich, also ich bin da sicherlich nicht mit der absoluten Meinung, sondern alles sehr diskutabel. Aber bei Torspielern, da bin ich wirklich bei Philipp zu 100%. Grüße gehen raus.
Wir konnten ja auch nicht viel schauen. Also dadurch, dass die Highlights weggebrochen sind und dass nicht jeder Club anbietet und auch nicht jeder Livestream macht und man ihn auch nicht mal schauen kann, war es auch wirklich schwer. Mein Torwart war Johnny Goede. Ich finde, er hat überragende Partien gemacht und gezeigt, hat sein Team so oft im Spiel gehalten. Ich würde auch jetzt aus dem Bauch raus sagen, einfach Torschuss zu Paradenratio oder so viele Tore, die Paraden in Summe, so rum, hat er die meisten gezeigt, weil er auch die meisten Torschüsse da drauf bekommen hat von den Top-Keepern. Jetzt wie Litvinenko vielleicht auch noch von Hot. War für mich Top-Pick dieses Jahr.
Daniel, ja. dein Lieblingstorwart, der Johnny.
Ja, er wirft ja, also ist einfach immer maximal motiviert und er holt wirklich krasse Dinge raus und hält das Team im Laufen. Das ist ja auch diese Attitüde, dann mit dem Team anzufeuern und dann diesen Kampf zu gehen, haben wir auch mal ein Spiel komplett rumgerissen nochmal. Ja, liegt ja auch an dem Schlusswand, das zu ermöglichen.
Ich muss ja sagen, ich habe mir schon einige Bundesligaspiele im Laufe der Saison angeschaut. Jetzt nochmal um Christian da nochmal zu entgegnen. Also ich würde sagen, sicherlich so die Hälfte fast der Saison. Und Liria war ein Club, den ich mir auch sehr gerne angeschaut habe. Hab's auch betont, dass ich mittlerweile in der Bundesliga Liria-Fan bin. Und muss sagen, dass Johnny Goede wirklich teilweise echt richtig gute Leistung bringt, aber auch manchmal Dinger hat, da frage ich mich, okay, oi. Ne, also da, aber ich kann verstehen. Also in der Spitze auch hat er Spiele, die er wirklich auch teilweise alleine entscheidet. Auf jeden Fall.
Ist ja so ein Spieler, die einen einfach mitnehmen in der Saison. Muss ja nicht mal so der beste Statistik sein, sondern einfach der mitnehmen.
Fand ich gut. Ja, genau. Ist ja ein subjektiver Eindruck, den wir hier schildern.
Okay, haben wir Bless und Goede also im Tor. Fixo Position. Christian, fang wieder an.
Oh, okay. Ist halt echt immer die Frage, auch was bewerten wir noch mit, ne? Wer hat wie viele Spiele gemacht vielleicht, wer war wie im Futsal, da auch dann die Saison dabei, weil so, ich bin ein Riesenfan von Fuad Aghnima beispielsweise, von seiner Spielweise, also in der Nationalmannschaft war er da aber deutlich stärker, würde ich sagen, als in der Bundesliga, auch ähnlich wie bei Gabi Oliveira. Das ist halt da echt nochmal eine Diskrepanz, da sind die in der Nationalmannschaft wirklich, finde ich die mittlerweile echt top und gucke den beiden gern zu, wenn sie auf der Fixo-Position agieren. Und für die Bundesliga, ich würde mal so, ist halt die Frage immer so, Fixo aller, manche switchen da ja auch ein bisschen. Also Ribeiro auf der einen Seite, klar, aber ich bin auch ein Fan von Asowski von Weilimdorf, weil schon damals, wir haben ja auch, also ich habe ja selbst noch gegen ihn gespielt, da war er noch beim SFC gewesen, bevor er dann zu Hot und dann zu Weilimdorf ist. Und als so ein Spieler, den nimmt man nicht direkt wahr. Für mich ein Strukturspieler, der aber total gute Bewegung ohne Ball, Freilaufverhalten finden, der jetzt nicht die krassen Tore, Assists macht, aber der Spieler ist, der so viel für sein Team bewegt und öffnet und Räume kreiert. Wie gesagt, seitdem ich damals gegen ihn gespielt habe und auch wenn ich ihn spielen sehe, ist einfach, das wäre so ein Spieler, den würde ich einfach immer gern in meinem Team haben. Und ja, war auch ja ein Spieler, der bei Weilimdorf wirklich jetzt die ganze Saison, auch ohne die Eigenleague-Delle, die sie hatten, um es mal so zu nennen, dabei war, für den Futsal lebt und brennt. Und für mich, wenn man ihn als Fix so einordnet, würde ich ihn da sehen.
Ja, genau. Wen ordnen wir hier überhaupt zum Fix so ein? Ne? Das ist auch eine wichtige Frage. Ja, Fuad Aghnima sehe ich jetzt nicht in der Art als Fixo, da schon Gabi Oliveira. Ich bin ja ein großer Fan von Robert Lubitsch vom MCH, beziehungsweise jetzt.
Nur weil er jetzt zu euch wechselt nach Gütersloh.
Ja, hat schon einen Grund, ne? Wobei ich da jetzt beim FC Gütersloh nicht so involviert bin. Ist für mich, gut, in dieser Saison zu wenig auch zum Zuge gekommen beim MCH. Aber für mich ist schon auch Oliveira ein ganz wichtiger Stabilisator beim MCH. Und ich habe auch über Ribeiro und Oliveira nachgedacht. Ribeiro ist für mich schon stärker ein Hybridspieler, der auch mal auf den Flügel geht und so schöne Diagonal- oder auch Schnittstellenpässe spielt, also auch zwischen die Linien. Ich wäre für Oliveira in dieser Saison. Auch von der Entwicklung her, auch in der Nationalmannschaft davon auch betont, da wirklich einer der ganz, ganz großen Leistungsträger der Nationalmannschaft.
Mhm. Ja, das hat alle meine Namen eigentlich auch genannt. Toll. Jetzt stehe ich hier als Letzter. Ich glaube, ich mache doch nicht mehr den Letzten.
Dann fängst du jetzt mit dem Aller an, Daniel.
Einfach. Ja, weil also ich bestätige eure...
Oder du entscheidest.
Hat mir unfassbar gut gefallen. Und auch in der Zeit, wo Djindic Wehab und Derwischein nicht da waren, konnte er dann auch nicht mehr fix zu spielen, weil dann musste er ja noch mehr in die Aler- und Pivot-Rolle gehen. Und das war natürlich dann hinten auch gerade die Problematik bei Beilimdorf in der Zeit. Also ich finde ihn super, auch die Schussstärke und wie er das Team mitzieht. Er war auch mit dem Freundschaftsspiel dabei beim KSC. Also dass er sich überhaupt da an so einem Samstag in die Halle geht. Ich glaube, der hat einfach richtig Bock, da in diesem Umfeld was zu machen. Hat auch viele dann bei der Meisterschaft Fotos gemacht mit seiner Familie. Ja, ich glaube, Ribeiro lebt da den deutschen Futsal und findet das richtig gut. Und der ist einfach mit dem Herz dabei. Deshalb mein Top-Pick auf der Position. Auch wieder so ein bisschen vom Herzen gesprochen einfach. Wer es nicht nur rein statistisch da verdient. Okay,
und du, vielleicht
ich soll jetzt mal anfangen?
Ja, ich meine eine Legende auf der Position, die jetzt leider viel verletzt war, was mir auch sehr leid für ihn getan hat. Aber bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, er spielt weiter. Aber Michi Meier vom HSV, nur an der Stelle auch erwähnt, vielleicht, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber vielleicht sogar die letzte, also Bundesliga-Saison erstmal. Und ja, ich bin auch mal gespannt bei Michi, wie es da weitergeht. Das kam mir nur so gerade am Rande. Sorry.
Ja, alles gut. Immer einfach reinquatschen hier. Da, hier, oder? Ja. Sonst.
So ist, finde ich, fresh.
okay, ich mach mal weiter, dann darf ich auch mal anfangen. Ich, den linken Ala. So. Okay. Viel Auswahl. Djindic. Ja, natürlich einfach technisch der überragende Spieler in der Saison. Natürlich dadurch, dass er dann einfach sein Team im Stich gelassen hat, sind wir moralisch schwierig zu sagen, ja, ich brauche tschüss, warum auch immer, ich mache lieber andere Sachen. Wer mir generell gut gefällt, weil er eben auch ideal sehr gut spielt auf der Position, ist Fayasi von Liria, der es eben schafft, dann 1-1 zu gewinnen auf der Position und dann auch das Überzahlspiel zu generieren und dann die Lücken reißen kann. Hat mir bei Fortuna schon sehr, sehr gut gefallen. Hat mir auch diese Saison eigentlich gut gefallen. Den habt ihr noch auf linken Ala.
Ja, bitte.
Schweigen.
Nee, ich überlege gerade einfach, ich wäre als Fixum mir, wenn ich in der Relegation richtig stark fand, sorry dafür nochmal, war auch Voboril, der Tscheche von Pfarrkirchen. Also auch geiler Spieler, wirklich, muss ich sagen.
Der Thomas Abraham oder Voboril?
Voboril. Also beide, ich finde beide super. Also ja. Ohne die beiden, die haben wirklich auch, also Balkan hat auch noch ein, zwei andere starke Kicker, auf jeden Fall. Aber der hat auch, ich habe mich sogar vorm Rückspiel bei uns mit ihm unterhalten, in Tschechien, wie gesagt, lange gespielt, war sogar zeitweise auch in der Futsal-Nationalmannschaft. Aber was Spielverständnis passt, der ist nicht mehr der Fitteste, aber was so Spielverständnis und auch Auftaktbewegung, Raumempfinden betrifft, auch geiler Kicker. Aber ich wollte jetzt nicht von den Allers ablenken. Ich finde, wenn er gespielt hat auch und ich es gesehen habe, wie gesagt, bei mir echt, ich lehne mich da nicht so weit wie Sebastian aus dem Fenster, Bilal Mirzai vom HSV, fand ich auch hat auch, glaube ich, einmal Tor des Monats oder des Jahres sogar und echt paar richtig gute Highlights oft dabei gehabt, auch einen sehr spannenden und interessanten Spieler.
Tatsächlich wollte ich den auch jetzt. Ich dachte, ich komme jetzt mal überraschend mit Mizai. aber genau das ist der Punkt. Ich bin zwischen ihm und Kim Herterich. Aber Herterich halt nur eine halbe Saison gespielt hat. Ich fand aber eben in der Vorrunde war der überragend, Herterich. Also, was ich jetzt gesehen habe, ne, 2-3 Spiele gesehen von Hott und dann dachte ich, boah, also der macht sich. Und dass er dann nach Polen gegangen ist, ja, auch ein spannender Schritt. Aber da wir für mich eine halbe Saison nicht ausreicht, um hier in das Top-Team zu kommen, bin ich auch bei Mirzai, oder wie der ausgesprochen wird. Der hat mich auch in allen Spielen, die ich vom HSV gesehen habe, auch immer sehr positiv überrascht. Ganz tolle futsalspezifische Sachen gemacht und auch torgefährlich. Also den würde ich gerne im Team haben. Deswegen ist er in einem meiner, ist er bei mir Ala auf der linken Seite.
Ja, ich meine, wenn man über Statistiken, Impact, wenn er auf dem Feld steht, ich glaube, brauchen wir über Cindic nicht zu reden. Ja?
Ist bei mir raus, weil er Icon League in der Hinsicht übertrieben hat, sagen wir es mal so.
Genau, das ist eine andere Komponente, aber rein vom Sportlichen her. Und ich finde jetzt an deutschen Spieler eine interessante Entwicklung, weil ich ja doch hier vor Ort oder in der Nähe Neu-Isenburg, die spielen ja in Dreieich, das sind so 40 Minuten von Mainz. Sinisa Alempić ist ja auch mittlerweile regelmäßig auch im Kader von der Nationalmannschaft, war jetzt auch mal auf der Platte, aber der hat wirklich so diese Entwicklung vom Fußballer zum Futsaler, auch was so Ballattackierfinte, auch ich sage immer so Triple Threat auf dem Flügel, der ist jetzt zwar auch schon in Anführungsstrichen 28, aber ich glaube, wenn der jetzt wirklich noch vielleicht noch einmal die Woche mehr dann trainiert, Futsal, und da am Start ist, weiter bei Pass, das ist, glaube ich, so ein Spieler, der sich schon auch noch entwickeln kann. Ja, finde ich auch so.
Du musst dich entscheiden.
Blickfeld. Ja,
es kann nur einen geben.
Highlander.
Ja. Oh, der fehlt noch hier auf meinem Buzzerboard, den habe ich nicht.
Es kann nur einen geben, ja. Also, Daniel. Ja. Fayazi, Mirzai.
Ja, gut. Oder Mirzai. Dann rechter Ala. Jetzt, wenn wir jetzt fair sind, müsste eigentlich Sebastian anfangen.
Ja, da tue ich mich schwer auf der Position. Muss ich ehrlich gestehen. Da gibt es ein paar, die ich da im Sinn habe.
Dann sage ich nur ganz kurz.
Hast du keine Lust hier, oder was?
Aber nichts. Ich sag Derwischai. Dann kann
Sebastian weitermachen. Ja, weil den hätte ich auch, weil der hat mich auch, den habe ich auch live in Köln dann sehen dürfen. Der hat mich da einfach überzeugt von Minute 1. Aber ist halt auch einer dieser Icon League-Gesperrten gewesen. Ja, unabhängig davon, das soll den jetzt nicht negativ kommen, aber dafür fällt er ein bisschen raus bei mir. Oh, ja, schwierige Entscheidung, muss ich sagen, auf der Position. Ich höre euch mal an. Ich höre mir euch eure mal an und dann habe ich gleich meinen, Daniel.
Das hat er schon. Ja, also ich fand Sorokin bei Hot einfach hat das Team getragen dort. Defensiv, offensiv, hat immer überraschende Momente auch nochmal eigentlich der Mann, der überhaupt durchbrechen konnte bei Hot. Hot hat generell so ein sehr, sehr ausgeglichenes Team, muss man sagen.
Ja.
Was eigentlich sehr, sehr gut ist. Für so eine Wahlspiel des Jahres schwer dort aufzufallen, aber eigentlich für so einen Kader sehr, sehr gut. Ja, weil dann hast du sehr homogen, muss man echt sagen. Fällt mir eigentlich bei Hot schwer, dann immer einen so richtig rauszuholen. Remmenetz ist auch ein guter Kicker. Aber, ja. Vielleicht noch Hudacek bei Panthers Köln, weil er einfach der hat auch sehr viele Tore gemacht, muss man echt sagen, dafür, dass jetzt auch dann entsprechend auch weiter unten war dann noch in der Tabelle. Wo war denn? Wer hat den gemacht? Ich habe da heute mal nachgeschaut. 17 Tore für die Panthers. Also hat im Prinzip allein die Panthers in der Klasse gehalten. Und menschlich, das ist wieder so ein Punkt, Spieler der Saison, verhalten auf dem Platz, neben dem Platz, einfach ein toller Sportsmann. Dem gönne ich dann auch mal so eine Wahl. Also ich bin ja bei Hudacek, Sorokin, Derwischai gehe ich auch mit. Leistungstechnisch absolut. Aber natürlich das moralisch vom Gefühl, der passt nicht.
Ja, nochmal, wir wissen ja auch nicht, was alles dahinter steckte. Aber Derwischai ist einfach ein überragender Linksfuß auch. Ja. Aber ich bin auch bei Sorokin. Also Sorokin ist auch, also der hat bei Hot wirklich so viel getragen und dass er das getragen hat, also dann ist für mich Sorokin auf der Position.
Okay. So, letzte Runde. Die Pivot-Position. Eigentlich haben wir ja keine richtigen Pivots. Wenn ich mir wieder Magnus angeschaut habe vorhin, da vorne den Pivot, wie die das aufziehen, muss ich sagen, wir haben eigentlich gar keinen. So richtig. Seitdem Marquinhos. Eigentlich weil ich alle Jahre durchgehe, gab es nur Marquinhos, der diese Position klassisch gespielt hat. So, aber wen haben wir denn diese Saison gehabt? Christian.
Puh. Ja, also wirklich wenig so diese, also ist ja auch die Frage, ne? Ich meine, klassische Pivot, machst du jetzt einen zentralen Pivot? Ich meine, gibt ja einen falschen Pivot, der eher seitlich agiert. Ist ja auch normal, ne? Also die Pivot-Rolle ist ja auch je nach Spieltypus sehr, sehr unterschiedlich. Es war jetzt, glaube ich, jetzt auch gerade die Abstimmung zum Pivot. Ne? Da waren ja auch eher Spieler, die jetzt vielleicht, wenn man an so einen klassischen zentralen Pivot denkt, ja, nicht unbedingt da eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, er hat jetzt wenig, jetzt direkt im Pivot auch eher aller, aber ich jetzt auch nochmal am Rande, ich habe mal auch nochmal, weil wir ja auch uns vorbereitet hatten in der Relegation, also Abraham hat jetzt auch in der Rückrunde beim Tabellenletzten in 7 Spielen 7 Tore gemacht. Ne? Also, und in der Relegation jetzt auch nochmal einige und top dazu, allein gegen uns im Hinspiel, im Rückspiel 3 und im Hinspiel, also ist jetzt keine Leistung gegen uns zu treffen, aber auch so ein Spieler, den man nicht unbedingt auch topfit so direkt auf dem Radar hat, das ist so jetzt so mein Blickfeld wieder, aber ich finde auch da, um vielleicht einen rauszupicken, der für mich einfach auch eine tolle Entwicklung, wo ich auch hoffe, er bleibt im Futsal erhalten, ist so Carlos Neves, kann man jetzt vielleicht auch die Eigenlieb-Karte nennen, Sebastian, aber der finde ich auch nochmal eine tolle Entwicklung und der auch jetzt, finde ich, in der Nationalmannschaft, wenn er spielt, dann ist da kein riesen Leistungsabfall da, sondern der hält mehr und mehr mit und hat auch einen Impact auf das Spiel und ich finde, hat den HSV, hat ja auch viele Tore geschossen, schon auch oft getragen in Spielen. Mhm. Ja, also für mich auf jeden Fall da auf der Position ein, ja, ja, der Spieler vielleicht.
Ich möchte mal kurz auf dieses Voting vom DFB eingehen, weil für viele sicherlich überraschend da Arifi steht oder auch dann am Ende tatsächlich die Mehrheit der Stimmen erhalten hat. Für mich ist das nicht überraschend.
Ja, also auch führt, ne? Oder ich weiß nicht, ob es zu Ende ist, ja.
Ja, oder führt. Also, aber es ist auf jeden Fall nicht überraschend, dass Arifi dort auch steht. Einerseits, wir haben nicht mehr diese typischen Pivots aktuell in der Anzahl, ne? Marquinhos Prototyp, wenn man so will. Suarez, ja, hat es versucht. Also ist auch, hat viele Elemente auf jeden Fall. Wehab ist da auch, versucht auch, da sich in diese Rolle einzufügen. Neves vielleicht schon der untypischste, muss man sagen, der auch viel, also sehr hybridmäßig spielt. Aber Arifi ist für mich, zumindest was ich gesehen habe, und den MCA habe ich mir auch schon relativ regelmäßig angeschaut, auch einer von den Vieren, die da beim DFB standen, der kreativste. Also der hat teilweise technische Kreativität, auch gut mit dem Rücken zum Tor. Das gefiel mir schon sehr gut. Allerdings, und jetzt komme ich auf den Punkt, ich bin auch bei Neves insgesamt. Ich hoffe auch, dass er dem Futsal entsprechend erhalten bleibt. Also ich hoffe es auf jeden Fall, weil er sehr anpassungsfähig ist. Also ich habe ihn in keinem Spiel erlebt, wo er nicht Gefahr ausgestrahlt hat. Also was ich jetzt gesehen habe, auch in der Nationalmannschaft, wo er nicht das Level gehen konnte. Und das ist eine Qualität. Das habe ich bei Wehab. Bei Wehab habe ich schon gesehen, dass er komplett untergeht. Ja. Und bei Neves habe ich das nicht so gesehen. Also Neves ist der sehr anpassungsfähiger Spieler und deswegen ist er für mich da auf der Position.
Mhm. Okay, ich noch, aber eigentlich habt ihr meine Kandidaten auch alle genannt. Ich hätte auch mit Neves eigentlich da stehen. Suarez war noch auf der Liste vom DFB. Ich hatte auch ein paar gute Szenen von ihm gesehen, aber ist auch, er ist halt immer diese Frage Hybridspieler, wirklich Pivot-Spieler. Also es ist jemand, der dieses Pivot-Spiel verkörpert für mich, dieses Rücken zum Tor, Dasein, Pivot-Ala-Change und sowas und dann rumdrehen. Also es ist halt wie Ziki T. Ja, so ein typischer Spieler, der das da vorne geil macht wie Marquinhos. Ich glaube, das
passt für mich dann. Ich finde, du musst auch sagen, die Spielertypen, die das haben, ne, jetzt fallen mir so 2 ein, so Hasanovic von Balkan oder auch Erdem von Pasno Isenburg, also mit Ball, ne, dass sie Ball abschirmen und ja. Körper reinstellen, ablegen, Riesenqualitäten und auch viele, oder also Hasanovic ja viele Tore schießt, aber halt im gegnerischen Ballbesitz, also Defensivarbeit, halt wirklich oft auch Räume im Rücken lassen, man in Unterzahl gerät. Und das finde ich halt da so dieser krasse Kontrast bei den, sag ich jetzt mal, klassischen Pivot-Spielern, die wir in der Bundesliga haben. Ich meine, wenn du, klar, jetzt Siki ist der Beste weltweit, was der defensiv abreißt, logisch, aber dass das halt eine Riesenschwachstelle bei den allen Spielern, die mit Ball zwar als Pivot diese Rolle brutal einnehmen, aber dann halt gegen den Ball und da war halt Marquinhos dann schon nochmal, also der hat auch mal einen Laufweg nach hinten ausgelassen, aber wenn es drauf ankam, ist er auch mit 80 km/h hinterher gesprintet und hat mit der Grätsche geblockt. Ja. Was meinst du?
Die hätte ich gerne bei Marquinhos gesehen, die 80 km/h.
Ja, gefühlt.
Der hatte immer die geilsten Schuhe an, ne? Also so richtig spezifisch auch, so vom Mizuno etc. So, also richtig interessante Schuhe, die auf den ersten Blick aussehen wie so, keine Ahnung. Also,
Tennisschuhe.
Ja, sowas in der Art, genau. Ja. Ja. Wir vermissen Marquinhos auf der Position auf jeden
vielleicht
Fall.
Vielleicht noch zum Abschluss, vielleicht unabhängig von den Positionen, die wir jetzt hatten, vielleicht noch die Überraschung oder die skurrilsten Spieler, weil für mich zum Beispiel Durim Elesi wieder zu sehen, der sich echt mit seinem Alter noch top da reingefunden hat und geile Impulse gesetzt haben, gerade mit Fayazi zusammen, fand ich total erfrischend.
Ja, aber ich will mal auf eine, also gar nicht Überraschung eingehen, sondern was mich interessieren würde, Jungs, also was sagt ihr, wenn ihr einen Spieler der Saison benennen müsstet, also mal hier so nicht den Weltfußballer, sondern einfach den Spieler dieser Bundesliga-Saison nennen müsstet. Welcher wäre das? Ihr dürft einen Namen nennen. Egal welche Position, einen Namen. Ja, einfach der Erste, der euch in den Kopf kommt und von mir aus begründet ist noch, aber das interessiert mich gerade. Ein Spieler, weil wir vergleichen ganz viel. Der Christian holt da auch ganz viel aus, nennt bei jeder Position 3-4 Spieler.
Ja, sorry.
Ja, wenn es ein Spieler ist.
Es liegt aber wirklich so an dem, weil das, was ich halt gesehen habe, und ich muss wirklich sagen, auch jetzt kann jeder sagen, oh, der Christian, der nennt jetzt 2 Spieler von Balkan, ne, die waren ja letzter, und trotzdem, ich sag, die 2 würden eigentlich bei jedem Team in der Bundesliga würden die eine führende Rolle haben, weil die wirklich so einen Impact haben. Aber ja, ich weiß jetzt, ne,
Spieler, der beste Spieler, der für sein Team, für die Bundesliga, also der, insgesamt, einfach, welcher kommt euch in den Sinn?
Ich bleibe bei Ribeiro.
Ribeiro? Okay. Christian? Jetzt mache ich die Moderation gerade.
Ja, ich halte einfach jetzt mal so, weil es für mich 60-70% der Teamleistung ausmacht, die Torspielerfahne hoch. Ich sage Philipp Pless.
Genau. Also es ist auch der Erste, der mir in den Kopf kommt. Philipp Pless, Spieler der Saison. Also gekrönt mit der Meisterschaft, Rekordmeister. Also mehr oder weniger, der hat sich in dieser Saison, aus meiner Sicht, das ist der Erste, der mir auch in den Kopf kommt, so eine Art, so einen kleinen Legendenstatus erarbeitet.
Hat sich auch nicht verkauft an die Icon League.
Das auch.
Gab da wohl mehrere Angebote.
Ja, das auch. Ja. Also Philipp Pless ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der Spieler der Bundesliga-Saison 25-26. Um das mal hier so mündlich zu äußern. Christian hat es ja auch
Ich wollte so klatschen. Das fehlt auch noch. Einfach so ein Händeklatschen hier.
Hast du nicht hier. Überragend? Hast du doch.
Hier, überragend. Ist das? Du genießt für alle.
Ja, der war's.
Ja. Genau, ich wollte so den ersten Eindruck, weil das ging mir gerade die ganze Zeit durch den Sinn, durch den Kopf.
Ja. Also, wenn man das Gesamtpaket, wie du sagst, betrachtet, Sebastian, auch definitiv, was auch Investment für den Sport, Trainingsquantität, Intensität, Ganzheitlichkeit, auch irgendwie eine Futsalschule in Weilendorf als mit Jugend involviert, dann hat er zeitweise das Frauenteam in Weilendorf gecoacht, weil der Trainer ausgefallen ist und so weiter. Also auch sich da nicht nur zu schade, so irgendwie, oh, ich bin Nationaltrainer, Trainer sage ich schon, vielleicht in Zukunft irgendwann, genau, Spieler und eine Bundesliga-Torspieler, was soll ich da jetzt noch irgendein Team da trainieren oder Jugendliche? Und ja, auch so in der Vorbildfunktion, glaube ich, für auch junge Spielerinnen und Spieler. Und was auch Leistung wirklich betrifft, international und national, ein Vorbild.
Genau, deswegen. Also es gibt wenige Legenden im deutschen Futsal. Ne? Ich sage immer Ulusoy. vielleicht.
Aber klar.
Aber er hat jetzt für mich in dieser Saison diesen Legendenstatus verdient. Auf jeden Fall.
Ne? Okay, jetzt gehe ich auch noch mit.
Okay. Ja, jetzt wird Daniel umgestimmt.
Ja. Komm, lass uns jetzt ab jetzt immer jede Saison jemand in den Legendenstatus hieven.
Ja. Dann müssen wir aber noch rückblickend für alle Saisons machen.
Ah, das können wir machen, mal so eine Liste. Dann gut, aber es kam mir einfach in den Sinn, wer ist der Impact-Spieler überhaupt diese Saison? Und da ich finde auch Philipp insgesamt mit Abstand tatsächlich. Ich denke an keinen anderen, wenn ich das ganze Paket mir betrachte.
Philipp schickt ja nochmal ein Plakat für die Wand, für den Poster.
Dabei bin ich nicht mal so ein Riesenfan und habe ihn auch sehr häufig kritisiert. Ne?
Also ja, Top-Sportsmann, auf jeden Fall. Genau. Auch wieder neben dem Platz, auf dem Platz. Gute Figur, immer bereit zu reden über Futsal, interessiert sich, ist wirklich okay.
Ja.
Gehen wir mit und wir sind knapp an den 2 Stunden. 1:54. nur mal so, ja.
Ich wusste das nach dem ersten Monolog von Christian, das wird heute.
Ja, das stimmt, der war auch schon 5 Minuten lang.
Ja, ich entschuldige mich, aber ich genau hatte vielleicht unbewusst das Gefühl, viel an Redezeit aufholen zu müssen.
Ja. Danke, Christian. Du hast auf jeden Fall mich abgelöst, was das angeht. Ja. Also,
du hattest auch schon in dem Podcast
was drin. Versuch dich da jetzt nicht rauszureden. Also ich habe da wirklich, müssen wir mal messen. Du könntest auch locker 50 Minuten alleine reden.
So, Leute, Bett gehen, komm.
Ja. Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche und allen da draußen auch.
Ja.
Bis dann. Ciao. Ciao. Oh, geil, so lange.